Ja, hallo, damit sind wir wieder auf Sendung. Wir, das heißt der Datenkanal. Da ist heute sozusagen eine Überraschungssendung. Genau, der Jens Kubizil ist hier derjenige, der gerade spricht. Und die andere Person, die jetzt gleich reden wird, ist
Jörg Sommer.
Wow, man hört dich.
Ja, genau, das war jetzt nämlich auch meine große Frage, ob ich denn dann letztendlich ankomme, beziehungsweise ich gebe euch ein bisschen mehr von meiner Stimme.
Genau, es wird viel deutlicher.
Ja, im Sinne der Verständlichkeit. Wieder mal an diesem voll digitalen und hochmodernen Mischpult-Reglern, die wir auch das letzte Mal so etwas schockiert angeschaut haben. Aber nachdem wir dann rausgefunden haben, wie es hier wo ist und die Beschriftung alles, ja, sehr gut.
Genau, also jetzt kann man das Ganze bedienen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu laut. Und
heute mal so zwischendrin.
Genau, wie gesagt, ein Überraschungsdatenkanal wird es, oder ist es. Wir wären ja eigentlich erst Ende des Jahres dran. Und Ende des Jahres wird es aber so sein, dass es eine Sendung aus der Konserve gibt.
Ja.
Weil wir da beide irgendwie verhindert sind. Wir müssen noch uns vom Weihnachtsmann erholen und uns auf den Jahreswechsel vorbereiten, glaube ich.
Ja, wobei das Hauptproblem ist ja, wir dürfen nicht.
Ja, so, es ja, stimmt. Ja, genau. Wir würden ja gerne. Ja.
Wir hatten eigentlich schon wahnsinnig viel Literatur vorbereitet gehabt und ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das im Prinzip alles kompensieren können sollen.
Genau.
Und aber wir haben noch eine sehr abgehangene Sendung. Also die hat jetzt fast schon das Verfallsdatum, beziehungsweise feiert schon fast Geburtstag.
Ja.
Und die würden wir an dieser Stelle dann ausstrahlen wollen. Dann
am 28. müsste es sein. 27. Okay. 28.
Dezember, dann als eine Sendung, die schon etwas länger im Netz verfügbar ist, denn die hattest du ja dann auch einige Zeit schon mit bereitgestellt, sodass die Hörer über das Netz, über den Podcast sie eventuell schon kennen.
Ja.
Aber für die Live-Zuhörer, die an den Radiogeräten sitzen, ist das natürlich dann eine neue Sendung, die sich eigentlich auch fast wieder passend am Anfang eines Jahres eingliedert, denn wir haben sie ja am Anfang dieses Jahres aufgenommen, im Januar, und hatten bisher zum Glück nicht die Notwendigkeit gehabt, sie einsetzen zu müssen. Wir hatten sie so ein bisschen als Reserve für den Fall der Fälle, dass wir zu dem regulären Sendetermin verhindert sind, vorbereitet und sind aber in die glückliche Situation gekommen, über das ganze Jahr unsere 12 Sendungen, die wir hatten, auch ganz normal wahrzunehmen und...
Naja, fast.
Was?
Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann Mitte des Jahres mal eine Sendung gab, wo wir beide schon quasi auf dem Sprung saßen hier ins Studio.
Ach so, ja, hast recht.
Und dann gab es hier irgendwie ein...
Beziehungsweise waren Reparaturarbeiten hier im Haus, Bauarbeiten, weshalb es nicht möglich war, ins Haus zu kommen. Das war im Mai, würde ich jetzt sagen, die Sendung vom Mai.
Ja,
Mai
oder Juni. Ja, würde ich jetzt auch vermuten, genau.
Ja, das habe ich dann nämlich auch gerade gelesen, als ich mich aufs Fahrrad geschwungen habe und dann kurzerhand wieder rückwärts getreten habe.
Genau. Und für alle, die die Sendung schon mal vorab hören wollen, die können halt auf datenkanal.org sich bewegen. Und dort ist es der Datenkanal Nummer 43 mit dem schönen Titel Sammelsurium. Der steht dort schon seit einiger Zeit online. Und den kann man sich dort auch schon anhören. Oder dann, man lässt sich dann überraschen und hört es dann am 28.12. hier im OKJ an. Ja. Ich guck gerade, also wir reden da über Hacking, dass ich sozusagen von einem Staat gehackt worden bin. Also das mal so, um euch ein bisschen die Spannung.
Schade, weil an dieser Stelle hätte mich interessiert, ob da noch was rausgekommen ist.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was damals der Status des Ganzen war.
Es ist dann halt so, das Schweigen über dem ganzen Thema herrschte.
Genau, also es herrschte Schweigen und wir haben dann einen Zeitungsartikel gehabt, also die Zeitschrift, die Zeit, hat er halt recherchiert, hat er auch versucht bei Twitter Leute zu kontaktieren und dort Sprecher zu finden. Und es ist aber so, dass da niemand irgendwo weiter eine Aussage getätigt hat. Also die waren komplett ruhig und haben sich dazu gar nicht geäußert. Und ich hatte erst in den letzten Tagen Kontakt mit jemandem, der auch zu dieser Gruppe von Leuten gehörte, die da angeblich gehackt worden sind. Und auch der hat gesagt, dass es keinerlei Meldungen da irgendwie gegeben hat seitens Twitter.
Ist dir bekannt, ob so ein Vorfall nochmal aufgetreten ist?
Ja, es gab sowas dann, also nicht von Twitter, aber ich glaube, Google hat auch diversen seiner Kunden, ich weiß nicht, kann man Kunden sagen?
Ja, Benutzung,
wie auch immer. Auch mal eine Nachricht geschickt, dass die Opfer von staatlichen Hacking geworden sind, aber auch hier ohne weiter zu erklären, was da genau passiert ist. Also es gab so ein, zwei Vorfälle im Laufe des Jahres, die mir so über den Schirm gelaufen sind, aber auch da war es vergleichsweise ruhig.
Also im Anschluss daran.
Im Anschluss danach, ja, genau. Und ich weiß auch nicht, ob die Betroffenen jetzt irgendwie da versucht haben, ein bisschen mehr Wind zu machen oder so. Aber nichtsdestotrotz wird ja also generell auch versucht, Leuten die Rechner quasi unterm Hintern wegzuhacken. Also das passiert ja dauernd.
Ja, gut.
Also gerade auch von Staaten.
Ja, von den Staaten beziehungsweise Leuten. Ich fand es jetzt, ich habe es noch nicht, also nicht so intensiv verfolgt, diese Geschichte mit Thyssen und Krupp. Die jetzt vor kurzem hatten sie über das Handelsblatt die Veröffentlichung gemacht, dass sie im Frühjahr Angriff einer größeren Hacking-Aktion wurden, die in dem Ausmaß eigentlich auch nur von einem Staat ausgegangen sein kann. Und also Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsspionage ist, glaube ich, ein sehr verbreitetes Phänomen, wird, glaube ich, auch, die Dunkelziffer, wie man da immer dann so schön sagt, ist, glaube ich, wesentlich größer. Und genauso sind die privaten Hacker, also oder die kommerziellen Hacker auch massenweise hinter den privaten Personen her. Ja. Denn da fiel mir jetzt die Tage immer wieder diese Verschlüsselungserpressungsgeschichte ins Auge, inklusive der interessanten Wandlung, dass jetzt das Angebot irgendwie, also mit einer neuen Software gab es wohl jetzt das Angebot, dass man kostenlos wieder seine Daten entschlüsselt bekommt, wenn man zwei andere Leute dazu bekommt, zu bezahlen.
weißt du, ob das wirklich so gewesen ist?
Also es muss dieser Text, beziehungsweise dieser Text war auch da so dargestellt, ja.
Okay, weil ich hatte jetzt nicht die Gelegenheit, da nochmal nachzuforschen, weil ich hatte nur irgendwo mal den Eindruck gehabt, anhand von irgendeinem Beitrag, dass das vielleicht auch eine PR-Aktion gewesen sein könnte.
Das wurde hier auch mit vermutet, in einem dieser Berichte darüber war auch die Vermutung, dass das eine PR- oder eine Kunstaktion ist, in diese Richtung gehend. Grundlegend, es passt aber in dieses ganze Muster. Also es ist nicht unrealistisch. Und was einfach interessant ist, ist, dass im Prinzip jetzt dieser soziale Druck genutzt oder aufgebaut wird. Denn an sich, es ist nicht unrealistisch, dass jemand jemanden kennt, den er auf die Art und Weise in die Pfanne haut unter Umständen. Beziehungsweise die Beträge, die immer genannt wurden, waren in ein Bitcoin oder halt mehr. Also jetzt bei dieser ersten Aktion ging es wohl um ein Bitcoin, wo wir gerade um 700 irgendwas Euro reden. Und da braucht man vielleicht nochmal Faktor 2 oder 3 dran setzen. Und dann ist es für einen Privaten eventuell doch schon wieder moralisch gesehen interessant, jemand anderen, vielleicht den ungeliebten Kollegen oder sowas, zu dem man in irgendeiner Form...
Oder man besorgt sich einen Bitcoin-Miner. Ich weiß gar nicht, was sie so aktuell kosten. So die letzten Preise, die ich kenne, waren so um die 2000 Euro. Und lässt den einfach minen und dann kann man den die Ransomware da bezahlen und hat dann gleich noch
ein
bisschen Gewinn. Noch. das ist halt auch schwierig.
Ja, ich weiß nicht, wie effizient die heutzutage noch sind, denn es ist ja in dem Sinne immer schwieriger, immer härter geworden. Und man ist ja faktisch auch nicht mehr alleine. Also es gibt ja von diesen Minern, also von den Minenarbeitern noch mehr, also das ist ja populär geworden in dem Sinne.
Was man so hört, ist ja so, dass China, das einen ganz großen Anteil an, an Bitcoin-Mining hat. Also man nimmt an, dass so die, die Miner, also die das sozusagen die Währung erzeugen, die in China quasi beheimatet sind, mehr als 50% des Mining-Marktes ausmachen.
Okay.
Und es, also das sind halt wirklich professionelle Gebäude, die man dann sieht, also richtig große Werkshallen, wo die dann, also ich weiß nicht,
Rechner
haben. Und dann gibt es auch so spektakuläre Bilder, wo nämlich einige Leute da irgendwie vergessen haben zu kühlen oder zu wenig gekühlt haben, wo das die Halle dann abgefackelt ist.
Wie ungünstig.
Ja, ja. Ansonsten, also wir haben uns mal vor langer Zeit mit Bitcoin beschäftigt. Das ist schon vor 40 Folgen oder mehr als 40 Folgen gewesen. Damals war Bitcoin noch ganz neu. Datenkanal Nummer 11, kann man aber noch reinhören. Wobei es sich natürlich jetzt seitdem also unglaublich viel getan hat. Ich glaube, zu Bitcoin bzw. zu Altcoins, wie man so schön sagt, also Alternative Coins, kann man doch einiges erzählen. Es gibt ja Ethereum so als eine der bekanntesten größeren Währungen, die einen ganz anderen, so einen spannenden Ansatz hat mit den Contracts und so weiter. Also da könnte man direkt auch mal eine Sendung drüber machen. Und über, also was ist so an, also gibt ja sozusagen wirklich einfach abgeleitete Währungen von Bitcoin. Also auch Währungen mit ganz anderem Konzept, also wie Zero Cash ist halt auch so ein Schlagwort. Oder was auch vergleichsweise neu noch ist, was jetzt naja, nur am Rande mit Bitcoin wirklich was zu tun hat, ist Taler. Es gibt vom GNU-Projekt, das Taler, das ist auch so eine Abkürzung, steht für irgendwie irgendwas. Und das ist letztlich auch so eine Bezahlmethode im Internet, die aber so ein interessante Features hat, also dass du kannst dort anonym bezahlen. Also wie man sozusagen, also ist letztlich sozusagen das, was man normalerweise im Laden hat, so nachgebaut. Du gehst in den Laden, gibst dein Bargeld über den Tresen, der Verkäufer weiß nicht, wer du bist. Aber es ist ja sozusagen auf der anderen Seite für den Staat schon wichtig, was der Verkäufer einnimmt, um dann auch den mit Steuern belasten zu können.
Okay.
Zum Beispiel. Ja. Das realisiert auch die Taler wieder, dass sozusagen, dass wenn du mit der Währung handelst sozusagen, der Verkäufer ist eben nicht anonym, sondern da kann man sehr, also so als Staat in dem Fall sehr transparent nachvollziehen, was hat er an Einnahmen, Ausgaben gehabt über Taler und kann das dann halt auch wieder besteuern. Also es ist sozusagen wirklich der Versuch, so das Papiergeld quasi elektronisch nachzubauen mit den diversen Vor- und Nachteilen. Aber da, wie gesagt, müsste man vielleicht das nochmal...
Ja, können wir gerne nochmal in der Sendung anfassen. Aber ich wollte jetzt nur noch einwerfen, denn das Papiergeld im Sinne, also das Bargeld, ist ja anonym auf beiden Seiten. Also ja, das ist gerade, ja, okay, man das baut ist hier da, etwas ein, was, glaube ich, auch gewissen Bereichen nicht schmeckt.
Genau.
Denn ich habe jetzt die Tage gehört im Bericht, dass in Deutschland ist eben auch noch Bargeld sehr populär, wesentlich populärer als in anderen Ländern und dass unter anderem Apple Pay sich nicht durchgesetzt hätte in Deutschland, weil es zu wenig Apple-Geräte gab.
Okay.
Also die Marktdurchdringung mit Apple-Geräten, mit iPhones und Ähnlichen war nicht stark genug, um Apple Pay rentabel zu machen. Und deswegen ist es in dem Sinne in Deutschland nicht gekommen.
Aber kann man noch mit Apple Pay bezahlen oder ist es...
Ja, in den skandinavischen Ländern. Das wurde
nicht mehr in Deutschland. Oder gibt es das in Deutschland gar nicht mehr?
Nee, es wird gar nicht angeboten.
Okay.
Also soweit ich das aus dem Artikel da entnommen habe, ist diese Möglichkeit einfach überhaupt nicht
gegeben. Es gab so mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, so diesen Hype um Apple Pay, das ist jetzt das neue Apple Pay und alles wird gut und schön und besser und überhaupt. Und seitdem habe ich auch nie wieder was davon gehört. Also das gab mal so eine Phase, auch so ein paar Shops, die gesagt haben, wir binden jetzt Apple Pay ein, aber danach... Also ich meine, da ich das eh quasi ignoriere für mich, weil ich es eh nicht habe, nehme ich sozusagen in dem Sinne nicht wahr, wenn ich was einkaufe, aber mir ist es auch wirklich nirgendwo aufgefallen, dass man damit hätte bezahlen können.
Ja, wobei bei dem ging es um das praktische Bezahlen im Laden. Also das,
ach so, auch noch.
Ja, genau. Okay. Es ging grundlegend um diese Fragestellung Bargeld oder bargeldlos bezahlen. Und das ist ja das, was wir in Deutschland auch nicht haben. Diese Kleinbeträge und Kleinstbeträge, also im Centbereich, mit Karte zu bezahlen. Weil das zum Teil die Verkäufer abwehren. Also einen Centbetrag mit einer Kreditkarte zu bezahlen, da kommt auch noch eine Faust mit über die Decke geschossen, weil das die Händler zu viel kostet. Ja. Das ist für die einfach völlig unrentabel, da ein Kaugummi oder Brötchen. Also das ist eigentlich immer so das gängige Argument, dass du in anderen Ländern und wohl auch in Osteuropa, also Osteuropa muss bezahlen mit Karte völlig normal sein.
Okay.
Inklusive, was ich letztens als interessantes Beispiel gehört hatte, dass in Brasilien hat Uber als Taxidienst zum Beispiel auch den Vorteil, dass du dort bargeldlos bezahlst. Also die ganze Abrechnung passiert im Hintergrund und damit sind die Leute ohne Bargeld unterwegs. Mhm. Also die Kriminalität, die tatsächliche Kriminalität auf der Straße ist so hoch, dass es eben lohnenswert ist, mit Kreditkarte oder mit eben Bargeld, also mit Transaktionen zu bezahlen, als diesen Wert in der Hand zu halten, weil man damit Gefahr läuft, es im Prinzip interessant für Verbrecher zu werden.
Okay.
Also ich fand da einfach diesen Quereffekt, also diese Kriminalität, dieses soziale, gesellschaftliche, wirkt sich wiederum positiv hier auf ein Geschäftsmodell aus.
Hm. Ja, ich finde das jetzt gar nicht so besonders, quasi mit Kreditkarte im Taxi bezahlen zu können, weil ich das, also außerhalb von Deutschland, irgendwie das so quasi Normalzustand ist. Und mir ist das jetzt vor kurzem mal passiert, da bin ich irgendwie in Schönefeld gelandet. Mein Flug war aber so spät, dass ich den Zug nicht mehr geschafft hätte, wenn ich quasi einfach mit der öffentlichen Bahn danach zum Südkreuz oder zum Hauptbahnhof gefahren wäre. Aber mit dem Auto schon. Und da habe ich halt, also mein Problem war aber, dass mein Bargeld im Portemonnaie nahezu leer war. Und da habe ich den Taxifahrer halt gefragt, ob ich mit Karte bezahlen kann. Und er guckt auf mich mit großen Augen an. Ja. Aber ich hatte dann Glück, dass es irgendwie, es reicht. Also wir hatten dann uns auf den Preis geeinigt für die Fahrt. Und da reichte mein Bargeld noch und dann habe ich meinen Zug noch erreicht. Aber das, also normalerweise so in anderen Ländern, wenn ich mal da irgendwie mit dem Taxi unterwegs bin, ist das irgendwie, also ich frage zwar immer noch, weil man das so aus der deutschen Geschichte
erkennt,
aber... Aber an sich kann man da eigentlich mit Karte problemlos bezahlen.
Und auch eben solche Kleinbeträge, sowas wie im Bäcker. Also der Brötcheneinkauf und Brötchen im Sinne von 2-3 Brötchen soll wohl in anderen Ländern problemlos mit Kreditkarte möglich sein, wo man hier in Deutschland, also beim Bäcker, wenn man da auch in Größenordnung von 20 Euro oder sowas einkauft, eine Torte oder ähnliches, da mit einer Karte wedelt, wird man, glaube ich, auch mit großen Augen angeguckt. Und die Frage ist halt, wieso? Und ich hatte da auch mal vor, eben durch das Apple Pay bin ich nämlich jetzt auch wieder auf dieses Gespräch damals gekommen. Denn das war genau zu dieser Einführung vor 2-3 Jahren, als Apple Pay angefangen hat, als sie dieses Produkt erstmal auf den Markt gebracht haben in USA und dann auch in der Verbreitung. Und da war meine Prognose nämlich auch schon, dass das in Deutschland nicht funktioniert, weil wir in Deutschland eine sehr solide Bankenwirtschaft haben, die es auch schon in der Vergangenheit geschafft haben, die Kreditkarte, also die Kreditkarte, Visa Card, Mastercard, American Express klein zu halten oder gar auch jetzt einfach wieder zurückzudrängen. Es sind auch also jetzt aus meinem Bekanntenkreis, Leute einfach, also vor allem Gastronomen, die dieses Ding, also die Kreditkarte wieder abgeschafft haben, weil sie für sie einfach mehr Nachteile bringt im Sinne dieser Kosten als Vorteile. Also die im deutschen Rahmen ist die EC-Karte das Ding, aber das ist rein von der Bankenwirtschaft gemacht. Das ist wirklich in dem Sinne kein Vorteil oder ähnliches, sondern dieses System hatte die Bankenwirtschaft recht gut, glaube ich, in den 90er Jahren etabliert und hat das auch gnadenlos halt verteidigt mit sämtlichen Regulierungsforderungen hin und her, die andere Bezahlsysteme erfüllen müssen.
Also ich versuche gerade hier mal die allwissende Müllhalde zu befragen. Und warte mal hier. Also das scheint, hier gibt es auch sogar eine deutsche, für die Schweiz gibt es eine Seite. Also es scheint so zu sein, zumindest nach der deutschen Wikipedia-Seite, dass es in Deutschland quasi noch gar nicht eingeführt worden ist.
Ja, also
das würde zwar auch wieder das bestätigen, was du sagst. Aber ich hatte auch angenommen, also wahrscheinlich habe ich einfach damals die Nachricht nur mitbekommen, dass es überhaupt Apple Pay gibt. Aber es ist sozusagen 2014 in den USA erschienen und dann so sukzessive in den anderen Ländern, also Großbritannien, Kanada, Australien,
China. Das China.
Ja, stimmt, Volksrepublik China. Was ist das? Singapur, das, Schweiz. Das ist auch irgendwie ein Land, Frankreich, was neben uns ist. Hongkong, Polen? Nee, Russland. Aber es ist halt sozusagen, Deutschland fehlt. Also 1.12.2016 ist das letzte Land, was hier eingeführt worden ist, ist Spanien, aber kein Deutschland.
Also in Anbetracht solcher Länder, ist jetzt schwer zu sagen, aber Russland fiel mir gerade dieser Gedanke ein, ob man hier mal Kriminalitätsstatistiken daneben legen kann, um zu gucken, ob das in irgendeiner Form korreliert, wo im Prinzip die Überfallwahrscheinlichkeit oder die Straßenkriminalität so hoch ist, dass es sich lohnt, in dem Sinne bargeldlos zu bezahlen.
Keine Ahnung.
Ja, aber das, also für Apple Pay halte ich es für unwahrscheinlich, dass das in Deutschland kommt, maximal in Kooperation mit einer Bank, mit einem bestehenden Bankhaus. Und da ist die Frage, ob also wer es wagt, da vor dem anderen sich zu beugen, ob Apple, ich sag mal krass, sich vor einer deutschen Bank verneigt oder ob es in dem Sinne ein deutsches Kreditinstitut ist, was sich vor Apple verneigt.
Die Frage ist, ob sozusagen, wenn Apple schlechte Laune hat, ob es nicht einfach die Deutsche Bank kaufen könnte und sagen könnte, los, wir machen das jetzt.
Das ist also das, ja, das ist richtig, also das könnten sie.
Es gab doch mal irgendwie die diese Aussage, dass Apple sozusagen aus dem Cash-Bestand wohlgemerkt Volkswagen kaufen könnte.
Ah.
Also sie haben so viel an Cash-Guthaben, also an Bargeld-Guthaben, dass sie hätten wohl problemlos die Volkswagen einfach mal so kaufen können. Und das ist halt auch, also wenn man sich das so vorstellt,
diese Relation
ist schon heftig.
Ja gut, da ist natürlich Volkswagen wirklich als ein global tätiges Unternehmen, aber ich würde mal sagen, in dieser Relation kann Apple wahnsinnig viel tun. Also Apple hat da eine Finanzmacht, die ich glaube, die sind da auch ein bisschen anders vorgegangen. Die haben nämlich, glaube ich, auch viel Barreserven und sowas behalten, was andere Unternehmen in der Größe, 1, 2, 3, wer ist Nummer 2? Oh je.
Was meinst du?
Den hatten Apple abgelöst an der Spitze des teuersten Unternehmens.
Ne? Ja, also wenn wir jetzt so mal beim, also ich habe jetzt auch wieder das nochmal schnell mir hier hin und her gegoogelt, aber also Google könnte, nicht Google, sondern Apple könnte ohne Probleme die Deutsche Bank kaufen.
Ja.
Ohne dass es also nur auf dem Bargeldbestand. Also die, so was man hier jetzt so liest, das ist irgendwie zwischen 200 und 220 Milliarden US-Dollar Bargeldreserven rumliegen haben. Und so der Gesamtbörsenwert von der Deutschen Bank sind so 16, 17 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es werden also so 10%, also das war jetzt, wie gesagt, das, was ich jetzt so beim schnellen Googlen herausfinden ließ, das kann also durchaus anders sein, aber es ist schon sportlich.
Ja.
Also wie gesagt, da könnte jetzt...
Sportlich inklusive, wenn man sich im Prinzip mal anguckt, was Apple für eine Karriere hingelegt hat. Also das finde ich auch wahnsinnig interessant an diesem Unternehmen, dass das eigentlich ja praktisch so erst mit dem 2000er, also nach der Dotcom-Blase, so richtig dicke durchgestartet ist. Und solch ein Wachstum hingelegt hat.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Genau, also ich kann mich noch erinnern, dass er an die Zeit, als hier Steve Jobs zu Apple gekommen ist, also wieder zu Apple gekommen ist, ich glaube, damals waren die fast pleite. Damals galten die doch so als der, also kurz vor Ende. Und ja,
genau. Ist doch bisschen, und er hat es wieder gut hochgearbeitet.
Genau.
Ja.
Also hier, es gibt allerdings auch bei der Seite Media so einen etwas kritischeren Artikel, die hier drauf geguckt haben und sagen, naja, wenn man hier genau immer auf die Barreserven guckt, bleibt etwa ein Drittel der Bargeldreserven übrig. Also das heißt, es ist 60, 70 Milliarden, was aber
immer noch ausreicht.
Genau.
Ja, es ist halt immer eine Frage der Bewertung. das wirst du wahrscheinlich als Banker jetzt eher sagen können, was als Bargeld oder als Bares zählt, denn das ist ja, die haben ja keinen großen Tresor, wo sie Tonnen von.
Das ist, vermutlich hier ein Bilanzierungsproblem, würde ich sagen. Also ohne, wie gesagt, ich habe mich jetzt mit Apple in der Form einfach noch nie beschäftigt, kann jetzt nicht sagen, was, warum jetzt die Barreserven viel oder wenig sind. Aber wenn du sozusagen nach HGB, also Handelsgesetzbuch bilanzierst, muss es relativ konservativ machen, und Barreserven ist das, was man sich üblicherweise unter Barreserven vorstellt, nämlich das Geld, was auf dem Konto ist. Dann so Tagesgeld, auch Monatsgeld. Es gibt so, also so verschiedene Anlagen, die wirklich kurzfristig sind. Also die in einem sehr kurzfristigen Zeitraum wieder zurückgeholt werden können. Die zählen sozusagen unter Barreserve. Also es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen ein Geschäftsführer in seinem Portemonnaie hat. Pass doch mal bitte auf meine 200 Milliarden auf, ich muss mal auf die Toilette.
Nee, aber...
Aber das ist, also es sind, man kann grob sagen, dass es so die Gelder sind, die wirklich sehr kurzfristig verfügbar sind.
Und zählen Rohstoffe, also ich sag mal Gold und ähnliche Sachen zu Bar? Denn ich dachte, das fällt mit als...
Das, also wenn ich, also sagen wir so, meine Kurse in Bilanzierung sind schon 2-3 Tage her, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich mich richtig erinnere, hängt es davon ab, wie du das, sozusagen, wo du das einstellst in deiner Bilanz. Du kannst das sozusagen als Anlagevermögen, als langfristiges Anlagevermögen haben. Dann ist es halt raus. Nicht. Oder du musst es halt sozusagen als kurzfristiges Vermögen mit reinnehmen. Ich glaube, dann geht's. Dann musst du aber auch knallhart abschreiben. Also wenn das Gold eben jetzt sozusagen im Preis nach unten stürzt, dann kann es sein, dass du unglaubliche Verluste erzielst, währenddessen du, wenn du es im Anlagevermögen hast, dann gab es so wieder so ein paar
zum Ausgleich.
Ein bisschen Spielraum, wo du es nicht sofort abschreiben musstest und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, man kann nach HGB bilanzieren. Es gab dann die US GAAP, also und dann gibt es noch verschiedene andere Bilanzierungsregeln. Und je nachdem, wie du bilanzierst, kann es sein, du hast einen Verlust oder einen Gewinn. Also das, ich glaube, dass das, wenn ich mich richtig erinnere, aber es auch schon eine Weile her, betraf das damals Volkswagen, die als eines der ersten großen Unternehmen von HGB auf GAAP umgestellt hatten, beziehungsweise das dann parallel bilanziert hatten. Und die hatten, ich glaube, nach HGB damals einen enormen Verlust erzielt. Also die waren quasi kurz vor der Pleite und der GAAP war Gewinn. War irgendwie, oh, alles gut. So. Und das ist halt wirklich, weil da verschiedene Sachen eben verschiedentlich bewertet werden.
Ja. Ja, und genauso kann es jetzt hier bei Apple sein, dass dadurch Apple entweder 200 Milliarden hat, Barreserven, oder eben nur 60 Milliarden.
Ja, da müsste man sich jetzt angucken, nach welchen Regeln die bilanzieren und was unter diesen Regeln als Barreserven gilt, und dann halt auch sozusagen mal übertragen, kann ich das wirklich als Barreserve auch rechnen? Also so.
Ja, die andere Frage ist, ob es überhaupt den Apple-Konzern hier trifft, ob es, denn die haben doch ihr Unternehmen unterschiedlichen Tochtergesellschaften aufgesplittet. Sprich, da wird dann nämlich auch wiederum die Bilanzen in Irland und ähnlichen Ländern.
Ja, das kommt dann noch hinzu. Also, das ist dann so, Konzernbilanzierung ist dann wieder ein bisschen anders als Einzelunternehmen und verbunden. Und also, da, wie gesagt, ich will hier keinen Kurs in Bilanzierung machen, und da bin ich auch mittlerweile viel zu weit raus, dass ich das in einer ordentlichen Art und Weise machen könnte.
Ja. Aber theoretisch könnte, wenn Apple wollte, mit dem entsprechenden Druck in den deutschen Markt gehen und einfach mal Apple Pay ich sag mal platzieren oder den Versuch starten, denn letztendlich, nee, ich glaube, wir haben ja im Prinzip noch Regularien oder Gremien, ich sag mal die BaFin und ähnliches, die dann natürlich als erst recht ihre Hand heben und sagen, oh, wartet mal.
Ja.
Und ich glaube, in Deutschland wird dann auch so einiges an den Möglichkeiten, also an rechtlichen und ähnlichen, gebremst, verhindert. Witzig, also ich habe gestern einen Podcast nachgehört von den Netzpiloten oder sowas. Und die hatten auch unter anderem mit als Thema, inwieweit die konservative Einstellung in Deutschland viele Innovationen verhindert. Unter anderem, und das ist ja so ein bisschen auch das Beispiel, was wir hier selbst erlebt haben, da kommt immer wieder diese Sache vom Freifunk, von dem Netzwerk hoch, wo wir auch damals schon die Idee hatten, in dem hochmodernen Glasfasergebiet Damenviertel. uns mit WLAN zu versorgen, weil damals kein anderer Versorger existierte. Wir hatten damals von einer Stiftung ein Rechtsgutachten gesponsert bekommen, was auch gesagt hat, um Gottes Willen, macht das bloß nicht. Wir hatten damals die technischen Gegebenheiten, dass wir gesagt haben, das funktioniert nie und nimmer durchs Fenster, also durch die Glasscheibe hindurch, weil die Fenster einfach beschichtet sind und das kannst du vergessen. Das technisch wird das einfach nicht klappen, sprich die Anbindung des ganzen Netzwerkes hinzubekommen, und wir haben es gelassen. Also es gab dann nochmal Überlegungen, also konkrete Überlegungen dazu, und wir haben es dann einfach abgebrochen.
Ja, das, also aus meiner Erinnerung war es auch so, dass es also dass Jena von der geografischen Struktur auch unglaublich aufwendig ist, weil Jena so, also so langgezogen in einem Tal und auch in der Kurve liegt. Also dass da geeignete Funkstrecken aufzubauen, also das war auch...
Aber nee, schon alleine nur Darmviertel. Das hat ja uns beide damals direkt betroffen, genau. Wo wir gesagt hatten, wir hätten gerne Internetzugang und hatten es nicht. Also und ich sag jetzt mal, im Prinzip nach uns ist jemand gekommen, der hat einfach das nicht gewusst, dass das nicht geht.
Oder es hat ihn interessiert.
Und er hat es einfach gemacht.
Genau.
Und der konnte sogar dann, das finde ich nämlich dann das Krasse daran, die haben ja dann auch praktisch durch die Fensterscheiben gefunkt. Die haben ja anfangs auch durch die Fensterscheiben gefunkt, wo sich dann rausgestellt hat, dass die Dinge einfach billig gefertigt sind und die Beschichtung nicht so stark ist, wie wir das angenommen haben. Weswegen das Ganze funktioniert hat. Also das ist so ein typisches Beispiel auch, wo man sich überabsichern kann und alles. Rechtlich gesehen ist meines Wissens nach denen ja auch nichts passiert.
Nee, gibt's bis heute noch. Also zumindest sehe ich die SSIDs immer noch rumschweben.
Okay, das heißt ja, die sind in dem Sinne noch aktiv.
Zumindest stehen die Router da und machen da irgendwas. Also
ja. Na, würde ich vermuten, dass die in dem Sinne noch die Kunden haben, die auch zahlen.
Genau.
Ja. Und das ist so die Frage im Prinzip, ob man in Deutschland mit diesem Grundpessimismus oder mit dieser Vorsicht nicht eventuell auch viel Innovation oder viel Dinge kaputt macht, weil man sie...
Ich meine, wir hätten sie auch einfach machen können am Ende. Also
genau.
Wir haben uns auf unsere deutsche Mentalität verlassen und haben gesagt, ja, Scheibe ist viel zu dick beschichtet, geht nicht, juristisch geht's nicht und überhaupt. Und
wir haben da keinen Bein drüber gejagt und schon steht der Anwalt da.
Ja,
ist richtig. Aber es ist auch bei vielen anderen Dingen. Also ich hatte ja jetzt vor 14 Tagen im Hackspace diese Geschichte da erzählt gehabt mit agilen Software, wo ich auch aus dieser Richtung immer wieder gelernt habe, dass es in vielen Projekten wichtig ist, einfach zu machen. Also das auch wie an der Stelle hätten wir wahrscheinlich einfach das Risiko in Kauf nehmen müssen und sagen, machen. Dass man da versucht, in einem kleinen Rahmen und Ähnlichem, wenn man dann nicht groß kommerziell anfängt, kann man auch wiederum, glaube ich, mal gut gegenüber Behörden argumentieren und sagen, hier, wir haben keine Gewinne, ergo, wir verfolgen keine wirtschaftlichen Interessen. Die Klage, wie auch immer, der Rechtsstreit sollte möglichst gering beigelegt werden. Und dass dieses große Denken und dieses alle möglichen Faktoren beachten einen da oft hindert, eben auch bei kleinen Softwareprojekten.
Ja, und ich glaube, was hier noch dazu kommt, dass man eben auch die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsstreits vielleicht auch falsch bewertet, weißt du? Also dass du, selbst wenn du sagst, es kann zum Rechtsstreit kommen, gehen wir eher sozusagen davon aus, das wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 passieren, währenddessen vielleicht die Wahrscheinlichkeit nur 0,01 ist. Also
ich habe damals eigentlich eher die Gefahr der, wie groß sind die Auswirkungen? Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Stadt entdeckt, dass uns die Stadt dazwischen funkt, also dass die in dem Sinne ihr Recht wahrnimmt und uns in die Schranken weist. Also dass sie ganz konkret, war ja damals die Diskussion, dass du über öffentliche Wege, über öffentliche Flächen darfst du keine Funkverbindung, keine Daten oder keine Kommunikationsverbindung betreiben.
Das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist schon zu lange her.
Das ist aber, glaube ich, auch jetzt noch so, laut Telekommunikations und so weiter, muss das entsprechend eingetragen, also musst du es anmelden und unter Umständen halt auch dafür zahlen. Und die und das waren eigentlich damals diese Bedenken, dass man ja öffentlichen Raum betritt und da eine Kommunikation aufbaut.
Ja, aber was ist, wenn ich neben der Stadtverwaltung wohne und dort mein privates WLAN aufmache? Das ist einfach für meine Wohnung zu Hause. Weißt? Und das aus Versehen reicht das mit in das Gebäude oder ins Gelände der Stadtverwaltung mit rein. Dann befunke ich ja sozusagen öffentliches Gelände.
Genau, und das wird, glaube ich, auch mit das sein, denn der Funk per se ist ja jetzt mehr geworden. Also insofern hat sich die Zeit geändert. Und wenn du bei dir strahlst und das im erlaubten Maße, also nicht die Sendeleistung überschreitest, dann ist das ja in Ordnung. Das, was bei uns gewesen wäre, wir bauen ja hätten Sender und Empfänger an links und rechts vom öffentlichen Raum aufgebaut. Also wir hätten in dem Sinne ja eine Richtfunkstrecke über das öffentliche Fläche hinweg betrieben. Und ja, also müssten wir jetzt in dem Sinne wirklich den Juristen nochmal hinzuziehen oder nochmal das Ganze korrekt aufarbeiten. Aber ich habe damals halt einfach die Gefahrenlage, dass dann ein Rechtsstreit von 50.000 Euro auf uns zukommt, gesehen, mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal, 1% Eintrittswahrscheinlichkeit, und dann hast du immer noch einen immensen, also ja, gut, dann wären es 500 Euro gewesen, aber dann hat man trotzdem erstmal noch einen immensen durchschnittlichen Schaden. Okay. Und das war für mich eigentlich eher das, wo ich zurückgeschreckt bin. Denn dass die Stadt das bemerkt, da würde ich insgesamt die öffentlichen Einrichtungen als sehr wenig geeignet einschätzen, derartige Bedrohungspotenziale zu finden, zu entdecken und dann auch noch die passenden Schlüsse zu ziehen.
Na, ich denke, also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass solange das einfach, dass was? Da irgendwie ein WLAN gibt, was da rumfliegt, interessiert das niemanden.
Genau.
Also es ist höchstens, also was jetzt sein könnte, was ich mir vorstellen könnte, dass jetzt sich meinetwegen die Stadt irgendwie überlegt, selber ein freies WLAN oder ein Bezahl-WLAN hinzutun, und das, dann könnte man sozusagen auf einmal ein Konkurrent der Stadt werden, und dann könnte die Stadt sich vielleicht überlegen, okay, das wollen wir nicht, und jetzt versuchen wir die mal
wegzukriegen.
Ja. Also das wäre vielleicht ein Motiv, wo man Probleme kriegen könnte. Mhm. Ansonsten, aber kann ich mir schwer vorstellen, dass man da jetzt Probleme kriegt, aber man weiß es nicht.
Man weiß nicht. Letztendlich ist wahrscheinlich auch in Kooperation mit der Stadt oder sowas, ist es ja auch, wären vielleicht auch weitergehende Schritte möglich gewesen, weil man dann zum Beispiel auch die, ja, ich sag mal, Expertise hätte mit einbringen können und sagen können, wir wissen, wie so ein Netzwerk aufzubauen ist, lasst es uns doch gemeinsam erweitern. Mhm. Oder ähnliches.
Ja, ich meine, letztlich sind es theoretische Überlegungen, es ist vorbei.
Ja.
Und ich sag mal, als würdischer Nachfolger gibt es ja das Freifunkprojekt, wo es ja hier in Jena, ich weiß gar nicht, also eine relativ große Menge an Routern gibt, die quer in der Stadt verteilt sind und die ja durchaus sozusagen die öffentlichen Plätze mit befunken. Und ich hatte jetzt vor kurzem erst mal geguckt, es gibt ja auf dem Markt, da auch ein paar Router. Und das ist recht interessant zu sehen, dass dort die wirklich auch gut genutzt werden. Also auf dem Markt findet ja auch gerade der Weihnachtsmarkt statt. Und da waren die Router wirklich gut ausgelastet, muss man sagen. Also irgendwo, ja, hier stoppt das. Also da waren es, glaube ich, so, ja, hier über 20 Geräte in der Spitze waren eingeloggt, und jetzt gerade im Moment sind es immerhin 8 Geräte, die da eingeloggt sind. Und das ist doch schon ganz ordentlich.
Was ich interessant fand mal, ich habe sogar in Kernbergen Kontakt zu einem Freifunkrudel gefunden. Also das, also vorne an der Kante, klar.
Ja, ja.
Aber weit weg von den eigentlichen Häusern. Ich habe aber damals dann auch nicht nachgeforscht, beziehungsweise nee, per Handy ging es ja auch nicht, welcher Knoten das war. Ja.
Ja, also auf alle Fälle, also Freifunk in Jena existiert an einigen Stellen und ist halt auch gut genutzt, zumindest an einigen Stellen.
Ja, an einigen Stellen. Naja, ich glaube einfach die zentral oder interessant gelegen sind für viele. Ja, aber also über Freifunk wollten wir ja auch mal eine Sendung mitmachen. Das in dem Sinne auch schon mit als kleinen Vorgeschmack, als kleine Ankündigung.
Ja, da müssen wir mal die entsprechenden Freifunkakteure hier einladen.
Und
jetzt müsste man nur jetzt wieder zurückrollen und überlegen, wie sind wir jetzt, haben wir uns so eigentlich so Freifunk jetzt dahin entwickelt? Wo hat unser Gespräch eigentlich begonnen?
Über das Machen, dass man einfach an vielen Stellen wie Apple Pay, dass wir einfach Dinge tun, dass man Dinge auch oftmals tun sollte, dass man aus der deutschen konservativen Mentalität heraus eventuell sich Möglichkeiten verbaut oder blockiert. Und zu Apple Pay und Bezahlsystemen sind wir über die Bitcoins gekommen. Und bei den Bitcoins hatten wir die Erpressung. Genau, zu den Bitcoins sind wir gekommen, über den Erpressungsweg, über die neue Möglichkeiten der Bedrohung aus dem Internet in dem Sinne. Also welche Risiken lauern neuerdings dort. Und da wollte ich auch nochmal auf unseren Podcast beziehungsweise auf die allgemeine Thematik der Backups hinweisen. Also das fand ich aber auch gut, dass ich das bei der Zeit stand, das glaube ich unter dem Artikel klipp und klar drunter. Sinnvoll ist regelmäßige Sicherung auf einem externen Datenträger, der nicht permanent angeschlossen ist. Also auch das nochmal im Prinzip für unsere Zuhörer. Sinnvoll ist eine und so weiter.
Ein Backup, genau. Und da kann man eigentlich nur verweisen auf eine weitere Sendung des Datenkanals. Wir haben nämlich auch schon über Backups gesprochen.
Ja, ja, also die war mir da nämlich auch im Hinterkopf.
Genau, Datenkanal Nummer 24.
Die Zahl, darüber war ich jetzt etwas schockiert.
Also ist auch schon wieder so lange her, oder was?
Ja, ja, also 24 ist ja, schon weit über ein Jahr.
Ja, klar. Das, also
genau, 2 Jahre Manometer.
Ich weiß gar nicht, was das
dass wir da.
Also hier, wir hatten es mal 2013, weil die 25 geht zur NSA. Und das haben wir ziemlich direkt nach den Notenveröffentlichungen hatten wir die NSA-Sendung. Das heißt, also die Sendung zu Backups ist vom 21. Juni 2013. Aber wir haben grundlegend dazu geäußert
Der Art und Weise, wie ein Backup zu tätigen ist, hat sich, glaube ich, auch nichts geändert.
Genau.
Maximal, wenn man über die exakten Bedingungen redet, also wie Backup-Software XY zu bedienen ist, und da gibt es Horrorgeschichten, also da könnte ich jetzt auch nochmal eben was jetzt fallen. Oder insofern, ja, es hat sich doch ein bisschen was geändert. Heutzutage sind die Backups von VMs interessant geworden, dass ich in dem Sinne auch komplette Geräte sichern will. Und da wird es nämlich dann wiederum interessant, wie gut ist die Betriebssystemunterstützung. Sprich, im Prinzip im Linux-Kernel gibt es dieses Snapshotting, wo man mehr oder weniger vom Gast, also vom Gastsystem, von dem laufenden internen Prozessen diese einfrieren kann und für einen späteren Zeitpunkt entweder zum Neuaufsetzen sichern kann oder diese ganze Sache in dem Sinne als Zustand auf die Festplatte schreiben. Was einerseits im Backup-Sinn interessant ist, also zur Datensicherung, aber zum Beispiel auch interessant ist, wenn ich Prozesse habe, die aus was für Gründen auch immer lange brauchen zum Anfahren, also die eine lange Initialisierungsphase haben, dass man die zum Beispiel nach der Initialisierung neu Nähe alles sichert und dass man einfach den Prozess, sei es durch einen Absturz oder durch aus was für anderen Gründen, immer in diesen initialisierten Zustand anfährt und nicht im kalten Zustand.
Okay. Mhm. Ich hatte jetzt nur gerade parallel nochmal geguckt, in meiner Nachbarsendung Radio genau, Insecurity haben wir sozusagen in der dritten Sendung auch über Backups gesprochen und sozusagen das versucht ein bisschen mehr aus der Nutzersicht damals anzusprechen.
Genau, aber ich glaube, ihr wolltet auch noch eine Anschlusssendung machen. Wie,
die ist noch in Planung.
Genau, wie die Erfahrungen letztendlich
genau.
damit waren.
Ja.
Und ja, genau. Und ich bin versuche jetzt gerade nochmal den nächsten Schritt rückwärts zu gehen, wie wir auf dieses Thema der Angriffe und Bedrohungen aus dem
aus dem Internet?
Ja, aus dem Internet. Ach, genau, über die Bedrohung der Privatwirtschaft, die Bedrohung der Industrie, was ich das Beispiel genannt hatte mit Thyssen und Krupp. Und wo wir eingestiegen sind, genau, das war ja unser Einstieg, die Bedrohung deiner Person oder deines Rechts.
Ach so, ja, genau, die alten Sendungen, genau.
Genau, über die, was wir in der ersten Sendung besprochen haben, oder ja, unserer allerersten Sendung diesen Jahres, die jetzt als letzte Sendung des Jahres ausgestrahlt wird, in drei Wochen. Genau, da... jetzt haben wir uns im Prinzip auch wieder rückwärts bewegt in der Zeit, haben das Ganze wieder aufgedröselt.
Ja, das mit ThyssenKrupp, das wurde damals schon kolportiert, dass es ThyssenKrupp betraf, aber da ist es nie irgendwie bestätigt worden und deswegen ist es jetzt mal interessant zu sehen, was die dann Genaues dazu sagen. Also sofern sie überhaupt irgendwas Genaues dazu sagen.
Also genau haben sie, glaube ich, nichts dazu gesagt, nur dass ein bisschen Daten wurden entwendet und es ist nichts passiert.
Ja, ja, genau. Die Bevölkerung war zu keiner Zeit.
Nee, sie benennen, glaube ich, die Geschäftsbereiche, die betroffen waren. Zwei waren das, also der Anlagenbau und der in den unterschiedlichen Indien, erinnere ich mich jetzt noch, irgendwelche arabischen Länder. Also es waren diverse Länder betroffen und und zwei Geschäftsbereiche waren, glaube ich, betroffen. Und sie haben, also die Vermutung war, dass sie über eine ganz normale Phishing-E-Mail, dass dadurch die erste Infektion mehr oder weniger stattgefunden hat und dass die sich dann stärker im Netzwerk einfach vorangekämpft haben. Und im Rahmen dieser Sicherheitsbedrohung, also wie funktioniert so ein Angriff, beziehungsweise würde ich gerne auf die morgige Diskussionsrunde auf dem im Hackspace hinweisen, da ich letzte Woche einen interessanten Artikel oder einfach Bearbeitung von einem Vorfall gelesen habe, Besprechung von einem Vorfall gelesen habe, wo es im Prinzip auch um diese Frage ging am Ende: Wie sicher ist Linux? Also es hat sich auch in der Linux-Welt, in der Linux-Gemeinde so eine gewisse, Festigkeit, so eine gewisse Meinung eingestellt, dass man ja per se sicher sei und dadurch unterlaufen unter Umständen eben erst recht Fehler. Also ganz konkret wird hier ein Fall aufgegriffen, wo in Zusammenspiel mit Chrome, mit Gnome und einer Sicherheitslücke in dem Sinne eine schöne Kette aufgebaut wird, sag ich jetzt mal. Und diese Kette führt letztendlich dazu, dass man ein System angreifen kann. Allein aufgrund dessen, dass man eine Website besucht. Der Ursprung des Ganzen ist aber im Automobilbereich aufgedeckt oder hochgekommen ist so dieses Ganze mit dem Hintergedanken für das Auto, diese, ich sag mal, Infotainment-Systeme, also das, was bald mal sein soll, dass im selbstfahrenden Auto jeder seinen fest verbauten Monitor hat, Oder ich weiß nicht, du bist da, kannst ja jetzt praktisch eher was sagen, in Flugzeugen.
Ne, ich habe jetzt nur versucht, parallel mal diesen Artikel
zu überfliegen. Ach so.
Und wenn ich das hier lese, also die Attacken sind nach einer 6-monatigen Abwehrschlacht, weißt du, wo unsere Cyber-Experten gegen die andere Cyberbande, Panzer um Panzer, Granate um Granate, Cybergranaten wurden ausgetauscht. Also ich muss mir das dann nochmal in Ruhe durchlesen. Und nur mit wenigen Schaden ist es den Hackern gelungen, die Informationen abzugreifen. Also sozusagen das super professionelle Cyberabwehrteam von ThyssenKrupp hat diese elendischen staatlichen Cyberangreifer in die Flucht geschlagen und alles ist gut. Also, naja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich muss es mir dann nochmal in Ruhe durchlesen, aber es klingt erstmal nach viel PR. Man muss dann mal ein bisschen entblättern und gucken, was am Ende noch übrig bleibt.
Ja.
Es gab bei der Wirtschaftswoche noch einen anderen Artikel, der aber auch, also ich habe das den Tab nur wieder zugemacht hier, weil irgendwie 15 Filme parallel angingen. Ja, wollte ich jetzt nicht machen. Also, aber da klang es auch so, ja, wir mussten am Wochenende, also ja, da schrieb es interessanterweise, dass sie am Wochenende was machen sollten. Und hier haben sie das 6-monatige Abwehrschlacht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Wochenende irgendwie 6 Monate gegangen.
Oder nee, so. Es hat deswegen 6 Monate gedauert, weil nur am Wochenende gearbeitet hat.
Ja. Also mal gucken. Also ja.
Ich finde es, wenn man, glaube ich, einfach mal diese ganzen, eben Populismus wegkratzt, wenn man das mal wegnimmt,
ja,
und den Kern einfach nur betrachtet, dass eben bei Thyssen in dem Großstil mehrere Standorte angegriffen wurden, ganz klassisch sich halt auch so peu à peu vorwärts gehangelt wurde, aber weil du jetzt eben diese 6-monatige Abwehrschlacht kritisierst oder also witzig herausstellst, ich glaube das schon, dass das 6 Monate brauchen kann, bevor man Leute praktisch, also dann wirklich effektiv aus dem Netzwerk wieder rausbekommt, weil die Hacker ja auch nicht blöd sind und geeignete Türen hinterlassen, wo sie immer wieder reinkommen. Sprich, man wird da auch erstmal eine ganze Weile denen auch zugucken, also sie weiter Schaden anrichten lassen, um dann gezielt zuschlagen zu können. Denn gebündelt zuschlagen zu können, sodass man ihnen viele bis alle Wege abschneiden kann.
Ja, also ich meine, ich finde, das klingt mir zu dramatisierend, weißt du, eine 6-monatige Abwehrschlacht. Also da müsste man mal genau wissen, was die da eigentlich gemacht haben. Und also ich meine, du wirst natürlich, irgendwann werden sie einen Verdacht geschöpft haben und genau, dann vermutlich dann ihr Netzwerk nach Anomalien durchsucht haben oder die, wie gesagt, da fehlen jetzt die Details
dazu. Ja,
also,
ja.
Ich meine, natürlich ist es jetzt nicht so, dass du sagst, hier
der übliche Pop-up, der unten rechts genau, hochkommt.
Ein Hacker kommt, soll er durchgelassen werden oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Also ja, das schon, aber das klang mir jetzt so ein bisschen zu dramatisierend, das Ganze. Also wie gesagt, ich werde nochmal gucken, was sich da noch an den Artikeln findet. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie ein bisschen kommentieren in einer späteren Sendung.
Na, entweder das oder ich weiß nicht, wie weit deine Kontakte reichen, ob man eventuell auch an fundiertere Informationen kommen kann.
Na, ich werde heute auch mal einen Vorstand von ThyssenKrupp anrufen.
Ah, ich glaube, die werden wahrscheinlich auch nichts wissen.
Ja.
ich glaube, es wäre interessanter halt selbst bei ThyssenKrupp nachgucken, denn soweit ich festgestellt habe, also mich haben sie nicht rausgeschmissen. Okay. Meine Zugänge sind noch.
Na, das ist ja in Ordnung. Da kannst du ja mal gucken, wer noch parallel mit drin war.
Ja.
Wahrscheinlich waren das alles russische Hacker.
Aus dem asiatischen Raum. Also das ist, das ist auch eine Geschichte, das muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen den ganzen vorwerfen. Sie haben anhand der Arbeitszeiten der Hacker
genau. Alles klar. Die früh um 8 Uhr auf Arbeit kommen und abends 16 Uhr, ist ja klar. Und wenn man dann sieht, okay, Zeitverschiebung.
Ja, verstehe.
Ja, also das hat für mich auch so ein bisschen das Ganze ins Lächerliche gezogen, diese Geschichte, dass man das da aufgrund dessen in den asiatischen Raum verortet hat, aufgrund der Arbeitszeiten.
Nee, ich meine, Hacker sind ja dafür bekannt, dass sie quasi früh um 8 pünktlich auf Arbeit kommen und 16 Uhr fällt der Hammer.
Ja, also nachtaktive Hacker sind mit der Dotcom-Blase gestorben.
Genau. Ja. Aber interessanterweise, um mal kurz wieder sozusagen ein bisschen ernsthaft zu werden. ich hatte, als ich jetzt in London war, habe ich dort einen Vortrag von einem Unternehmen gehört, die sich so darauf spezialisieren, quer über verschiedene Foren und andere öffentliche Auftritte quasi Leute zu identifizieren. Also sozusagen die Idee ist, dass sie da versuchen, Hacker rauszufinden, und was sie halt unter anderem gemacht haben, die haben halt sozusagen die Aktivität mal gemessen. Und da gab es in der Tat so von Land zu Land durchaus Unterschiede. Also es gab halt wirklich so die klassischen Hacker-Länder, wo du sagen kannst, also sag mal ab 18 Uhr Ortszeit fangen an, die Aktivität da zu begehen, und es geht dann so bis in die Nacht hinein. Und in anderen Ländern war es wirklich so, dass es tagsüber ist. Also dass es da auch so Schwankungen gab, dass mittags war wenig Aktivität, wo man sozusagen vielleicht auch schlussfolgern kann, dass da doch mehr, also in diesen Foren zumindest mehr berufliche Leute das Ganze machen. Währenddessen in anderen Ländern das vermutlich eher sozusagen auf Feierabendbasis oder in anderen, sagen wir, Foren, das mehr auf Feierabendbasis passiert. Also das fand ich schon eine recht interessante Untersuchung, aber ich kann ja halt nicht mehr jetzt sagen, in welchem Land was passiert ist. Also das weiß ich nicht mehr.
Ja, also hier bei ThyssenKrupp muss es auch breiter aufgestellt gewesen sein. Also da muss eben so eine ganze Armee eingerückt sein.
Also zu ThyssenKrupp oder?
Ne, zu Thyssen. Ja, bei ThyssenKrupp ist eine ganze Armee offensichtlich eingefallen, denn die, es war wesentlich der Angriff in so einer Breite, dass man da mehr als eine Person dahinter vermutet hat, sprich einen ganzen Staat. Und da ist natürlich das Hacking ganz straff durchorganisiert mit Pausen und sonst. Genau.
Und ja, wenn die Hacker an der Firewall stehen.
Genau, mit Hammer und Meißel versuchen sich durch das Feuer zu kämpfen.
Ja.
Ja, also interessant fände ich auch diesen Vorfall, aber ich sage jetzt mal, bei anderen Sachen, ich habe ja selbst schon so ein paar billige, einfache Hacking-Angriffe ausgewertet, was so in diese automatisierte Richtung geht. Also ich sage mal SQL-Injection damals, was ich mir konkret angeschaut hatte, wie auch der ganze Verlauf, denn das ist auch nicht irgendwie, dass da einer kommt und buff und ist drin, sondern der Angriff passiert auch eher so schubweise und langsam. So dass man dann auch geeignet zum Beispiel eine Abwehr ergreifen kann, beziehungsweise dass auch noch ein gewisses Nachleben da ist. Also wenn der Angreifer auch abgegriffen hat, jedenfalls, dass dann auch später nochmal geguckt wird, ob sich was verändert hat und solche Sachen. Also sprich, da kann man schon ein halbes Jahr mit zubringen. Und ja. Aber so im großindustriellen Stil, da sind natürlich auch andere Sachen einfach zugegen. Inklusive, dass man sich eventuell auch auf anderen als den üblichen Dingen einnistet. Also dass unter Umständen auch der Zugang auf einem Router installiert wird. Das war ja in dem Sinn auch mal, ich sag mal, beziehungsweise also Sicherheitslücken im Rahmen der Cisco oder Juniper, also der großen Netzwerkinfrastrukturgeräte, sind auch da interessant, denn das kenne ich auch einfach aus der Praxis. Diese Geräte werden alle Jubeljahre mal neu gestartet, da guckt im Jahr vielleicht mal einer vorbei, wenn da, ich sag jetzt mal, die, wenn nicht mal vielleicht unbedingt eine Überwachung, dass man feststellen könnte, es ist eine hohe CPU-Last gegeben und dass man in dem Sinne aufmerksam wird. Wenn das in dem Sinne nicht vorhanden ist, dann hat man einfach ein System ähnlich wie diese Internet of Things. Also genauso in dem Sinne auch Angriffe auf Drucker und andere Infrastrukturgeräte, die in Büros, in Firmen dastehen, genutzt werden, wenn die nicht sinnvoll eingemauert sind, also technisch eingemauert sind, dann sind die wesentlich interessanter als irgendein PC. Also am Ende ist es der PC, der ist wahrscheinlich das Einstiegstor, wo man da im Prinzip hereinspaziert. Aber um sich sinnvoll oder dauerhaft einzunisten, ist es besser, sich in solcher Sekundärgeräten als in den eigentlichen direkten Laptop in den Rechnern. Denn die Frage ist im Prinzip, welche Firewall verhindert, dass sich ein Drucker mit dem Datenbankserver verbindet. Also das oftmals stecken die dann noch im selben VLAN, sodass da sowieso überhaupt keine Beschränkung dazwischen liegt. Und dementsprechend kann man da wesentlich schöner, wesentlich effizienter von einem dieser Parallelgeräte, also nicht von den Rechnern aus, sondern von den von den Infrastrukturgeräten, Faxgerät, Scanner und was es da so alles gibt, aus die eigentlichen Systeme angreifen, sich dorthin durcharbeiten, als über den Laptop, der unter Umständen abends zusammengeklappt wird und wieder aus ist. Genau, also beziehungsweise jetzt eben, was wir auch ich glaube in der letzten Sendung mit erwähnt hatten, dieses, genau, da hatten wir es erwähnt gehabt, dieses Internet of Things Problem, was ja auch wesentlich jetzt einfach sich vergrößert, nicht im Sinne des Angriffs, im Sinne der Bedrohung innerhalb des Netzwerks, also dass der, dass ich als, dass im Prinzip mein Privatnetzwerk angegriffen wird, sondern dass irgendwelche anderen Parteien im Internet selbst angegriffen werden, sodass im Prinzip der Drucker bei mir zu Hause oder die der Router und ähnliche Geräte, so wie es halt jetzt mit den Telekom-Geräten hätte sein können, dass da eigentlich eher andere Ziele im Internet anvisiert sind. Genau. Aber nochmal den Aufruf für morgen Abend, 20.30 Uhr.
Genau, also alle Live-Hörerinnen und Hörer, kommt in den Crowd-Space, in die Crowdgasse 26. Und dann werden wir nochmal ein bisschen vertieft über Sicherheit unter Linux, wie sicher ist Linux eigentlich, reden. Und vielleicht ein paar Linuxer hacken oder ich weiß nicht, was du alles geplant hast. Der Abend kann ja lang werden.
Ja, das ist richtig, aber ich würde hoffen, dass es eigentlich eher in die Richtung Diskussionsrunde geht.
Okay.
Also weniger die praktischen Sachen. Man braucht für einen ordentlichen Angriff 6 Monate. Das schaffen wir noch.
Also ich habe jetzt mal so parallel ein paar Artikel mal durchgeklickt. Aha. Und es ist also sozusagen, die Angaben schwanken von, wir haben mal ein konzertiertes Wochenende gemacht über 6 Monate, bis hin seit 10 Monaten läuft der Angriff. Also
noch nicht fertig.
In einem der Artikel stand auch, dass der quasi immer noch läuft und dass jetzt gerade ein Journalist live die Abwehrschlacht beachten konnte.
Oh,
wahrscheinlich
cool.
Mitarbeiter hatten 30 Shells offen und gaben da SSH und LS und Sudo ein. Und
ich überlege gerade, wie hießen diese Reporter im Irakkrieg? Diese Embedded.
Ja, genau. Ja. Locken Sie sich live in unser Screenfenster ein und sehen Sie uns zu.
Ja, genau. Solche Sachen.
Ja, nee, ist bestimmt total, total krass, wie da die Experten da sitzen und der mit Routern um sich werfen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich will da jetzt nicht zu viel unterstellen, aber das, was man hier liest, klingt mir irgendwie zu viel nach PR-Sprech und
Das nach irgendeinem tollen Film. Also ja, das genau. Nach einer Hollywood-Story, wo man hier schon vorarbeitet. Oder was ich auch, ich weiß nicht, inwieweit ThyssenKrupp in dem Marktsegment, also ob sie das auch als Dienstleistung verkaufen, Firmensicherung, Firmenabwehr.
Oder da reinkommen wollen.
Oder dass sie das jetzt aufgrund ihrer Expertise jetzt sagen können, wir haben hier große Abwehr und
wir wissen, wie das geht.
Wir wissen, wie das geht. Leute, wir stellen euch das gerne als Dienstleistung zur Verfügung. Betrag beginnt bei 2 Millionen oder sowas. Genau, aber wir werden das morgen in einem kleinen Rahmen nur skizzenhaft nachvollziehen können. Und ich würde eigentlich mehr erhoffen, dass sich eher so eine Diskussionsrunde aufbaut, dass das, was wir jetzt mehr oder weniger jetzt schon zweimal hatten, diese Vorträge oder diese Abende im Hackspace, dass sich das eventuell zu einer richtig schönen Runde etabliert. Also mir schwebt persönlich sowas vor wie das literarische Quartett, dass in dem Sinne Leute zusammenkommen und ihre verschiedenen Sichtweisen, Standpunkte zu einem Thema einfach kundtun. Also ich sag mal, dass man mit der halben Stunde Vortrag oder Einstimmung in dem Sinne ein Thema präsentiert, über das dann die anderen sich dann ähnlich oder auch eben äußern können und das unter Umständen ein mehr Gewinn entsteht, denn für mich persönlich in der ersten Runde, was ich so als das Interessanteste mitgenommen habe, es ging halt um diese Geschichte agile Softwareentwicklung und eben vor allen Dingen Projektmanagement, dieser Ablauf, dass wir uns ja aus der klassischen, produktiven, also handwerklichen Projektmanagement heraus, die hat sich die Softwareentwicklung bedient, hat das für mein Gefühl mittlerweile erkannt, dass das nicht passend ist, hat daraus die eigenen Methodiken entwickelt. Und da kam nämlich der Einwand von jemandem auf diese Virtual Reality. Sprich, dass in der Zukunft ja eventuell auch wiederum die Hardwarebranche sich den Methodiken der Softwarebranche bedienen kann, weil ihnen dann auch die Möglichkeiten alle gegeben sind, wesentlich schneller auf Anforderungen, auf Dinge zurück zu reagieren.
Und wer sagt dir, dass sie das nie bereits schon machen?
Also das würde ich nicht sagen. Also das mir ist einfach kein richtiges Beispiel in dem Sinne bekannt, wo man ein Haus, also ganz konkret, dass im Prinzip ein
Haus. Also du meinst jetzt nicht nur Computerhardware, sondern Hardware im Allgemeinen.
Ja, okay. Genau. Ja, also ich sehe eben als klassisches Projektmanagement solche Sachen wie Ford an, also die in den 20er Jahren die Fließbandarbeit, die Entwicklung von neuen Autos strukturiert haben oder insgesamt Produktentwicklung. Und das geht ja im Prinzip auch über die Technik hinaus, folgt ja in dem Sinne einer Entwicklung einer gewissen, oder sollte sie einer gewissen Methodik folgen, dass man da nicht anfängt und wild irgendwas veranstaltet, sondern gezielt. Und da haben sich ja in dem Sinne so gewisse Sachen etabliert, also ganz klassisch dieses Wasserfallmodell, bisschen V-Modell. Und andere Methodiken, die es da gibt. Aber mit diesen hat sich einfach gezeigt, die passen schlecht in die Softwarewelt rein. Also sind zu starr. Man kann im Prinzip nicht schnell genug auf die Anforderungen des Marktes reagieren, weil der IT-Markt sehr, sehr stark lebt, sehr schnelllebig ist. Und im IT würde ich auch sagen, ist so die Besonderheit, dass der Kunde in der Regel nicht weiß, was er will. Also dass der Kunde sehr oft nur mit einer ungewissen, unbestimmten Vorstellung kommt.
Aber ich denke, das ist nicht nur IT, also das ist generell so.
Okay, also dafür habe ich noch keine Produktentwicklung in anderen Märkten mitgemacht, wie gut dort der Kunde mit einer Vorstellung kommt. Und man die in dem Sinne nur noch ausarbeiten muss, oder?
Also ich meine, es ist jetzt natürlich schwer, das jetzt zu verallgemeinern, aber mein Eindruck so aus verschiedenen, auch Nicht-IT-Projekten ist, dass, also ich sag mal, Kunden haben schon eine Idee, wie was werden soll, aber das ist kollidiert manchmal doch stark mit der Realität.
Gut.
Also was ist?
Na, fliegende Autos oder
ein Viereck, ein Dreieck mit vier oder fünf Linien zu zeichnen, das ist dann halt so ein Beispiel, wo man jetzt sagt,
ja, zeichnen Sie sieben Linien senkrecht.
Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Und das, also das meine ich mit Kollision in der Realität. Also ja. Oder es gibt halt auch so implizite Vorstellungen, die nicht geäußert werden, die zwar im Kopf da sind, aber die unausgesprochen sind. Und also es gibt so vielerlei kleine Probleme, die sich bei Softwareprojekten dann irgendwann manifestieren. Das ist aber auch sozusagen bei anderen, sag mal, Hardware-Projekten im weiteren Sinne auch durchaus manifestieren. Und also mein Eindruck ist schon, dass die wenigsten Leute sich detailliert um alles Gedanken machen, sondern es durchaus die Aufgabe des, ich sag mal, Verkäufers im weiteren Sinne ist,
genau,
das dann halt auch wieder mit rauszukitzeln. Oder eben,
aber in der Softwarebranche ist es ja, dass teilweise diese Vorstellungen, die dann geäußert werden, nicht passen, also nicht stimmen. Dass sie, wenn man dann praktisch an dem Punkt ist, wieder über den Haufen geworfen werden. Inklusive dessen, dass währenddessen die Zeit schon weitergegangen ist und in eine andere Richtung als das, was man damals hatte oder damals geplant hat.
Aber egal, also
genau.
Ich wollte nur irgendwann mal zu dem eigentlichen Thema der Sendung kommen, was war schon...
Also sagen wir es mal so, da fand ich es interessant, den Gedankengang, dass unter Umständen die Virtual Reality uns Möglichkeiten dann wiederum bietet, unter Umständen das Haus in dem Sinne von dem Architekten wirklich schon komplett durchplanen zu lassen. Der Besucher kann überall hingehen, kann greifen. Und greifen im Sinne von, ich spüre einen Widerstand und ähnliche Sachen. Dementsprechend beeinflusst das natürlich auch die Architektur. Also sprich, es kann nochmal in die Planungsphase zurückgegangen werden, bevor man tatsächlich in die Umsetzung geht.
Ja, aber das, auch hier hast du das Problem, dass das, also die Wünsche und Willen des Kunden ja nicht statisch sind, weißt du, das ist...
Ja,
gut. Also ich würde mal behaupten, dass das, was der Kunde dir heute sagt, morgen schon wieder ganz anders ist oder in der Woche ganz anders ist. Und also ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, weißt du? Am Ende, wenn der Kunde unzufrieden ist, weißt du, wird er immer sagen, das habe ich ja ganz anders gewollt, das habe ich ihm damals ganz anders gesagt. Ich habe vor kurzem erst das irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob ich es gehört oder gelesen habe, aber also da ging es um einen Versuch, den man gemacht hat. Da hat man mit Frauen, die gerade entweder gerade entbunden haben oder kurz vor der Entbindung standen, gesprochen. Und dann, ich glaube, ein halbes oder ein Jahr später. Und sozusagen, es wurden speziell Frauen rausgesucht, die zum Zeitpunkt der Entbindung keinen festen Partner hatten. Und nach einem Jahr hat ein Großteil der befragten Frauen Stein und Bein geschworen, dass sie entweder einen festen Freund zu der Zeit hatten oder verheiratet waren. Obwohl sie es nachweislich alle nicht waren. Das ist halt auch, also das fand ich schon so eine krasse Aussage. Also wie gesagt, ich habe das nur aus Erzählung jetzt gehört. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das stimmt. Also dass das Gehirn dich so weit betrügt, dass du das auch glaubst. Und das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Also dass insofern, wenn der Kunde dann unzufrieden ist, würde er dir Stein und Bein schwören, dass er das ja damals ganz anders gesagt hat und dass du das nur nie umgesetzt hast.
Ja, das ist klar. Aber das ist das, wo ich dann eben sagen würde, dass diese VR dir die Möglichkeit gibt, es dem Kunden schon zu zeigen. Und dann macht man im Prinzip die Abnahme darauf. Also dann ist mehr oder weniger das Bild oder das Gebäude, was er dort virtuell begehen kann, schon das Lastenheft. So, aber schwierig, um nochmal im Prinzip diesen halben Schritt zurückzugehen, das war jetzt, also so wie wir es eigentlich geführt haben, genau diese Gedankenspiele sind meine Intention oder meine Vorstellung von diesen Runden da im Hackspace, ob man sich nicht da austauschen kann, was eventuell werden könnte.
Genau, und deswegen nochmal die Einladung an alle da draußen
für morgen.
Oder halt auch an einem weiteren Donnerstag. Also das wird halbwegs regelmäßig immer donnerstags stattfinden. Gegen 8 geht's los. Der Krautgasse 26 im Krautspace. Kommt vorbei, diskutiert mit oder hört zu.
Genau. Und morgen mit dem Thema Linux und Sicherheit.
Richtig.
So. Und um sichere Kommunikation, sicheren Umgang.
Hast du eigentlich noch was hierfür?
Was zum Füttern? Also wir hätten noch in den zwei Ordnern noch was, aber ach so, hier.
Man könnte ja mal kurz sozusagen eine Pause machen zum Durchatmen und ein bisschen Musik spielen.
Warte mal, ich hatte nämlich gestern...
Von den Liedern, die wir irgendwie alle schon mal gespielt haben, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht alle, ich habe nämlich gestern eins bei mir, weil ich diese Liste auch zu Hause hatte. Inhalt, was ist denn das?
Wir sind wieder mit Windows völlig überfordert.
Ja, ach, wir machen mal noch die Größe kurzerhand. Da war nämlich, glaube ich, ein recht. Mal gucken, ob es diese 33 war. Aha, das ist jetzt so ungünstig.
33 Fragezeichen. Richtig, ich meine, lassen wir uns einfach überraschen.
Wir können, ja, also wir wissen auf alle Fälle, dass dieses Lied von Jamendo kommt. Hm. Und eigentlich müsste es die Band, genau, die Band also, 33 sein. Und der Titel heißt Fragezeichen, Leerzeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Hm. Also vielleicht heißt es auch irgendwie anders, müssen wir dann bei Jamendo nochmal gucken.
Ja, genau.
Und jetzt ist die zweite große Herausforderung rauszufinden, wie man die Musik abgespielt kriegt. Aber wir haben beim letzten Mal keine Musik abgespielt und mal gucken.
So, drück mal drauf, Jörg. Nein, das war wir nicht. Und ich vermute, dass es der hier ist. Et voilà.
Ja, und damit sind wir wieder zurück. Sind irgendwie sehr erstaunt. Es war uns nicht möglich, die Lautstärke irgendwie hier zu regulieren. Ja. Also hier im Studio klang der Titel recht laut. Ich hoffe, dass die...
Dass ihr euch nicht die Boxen durchgebrannt sind und ihr uns immer noch hören könnt.
Genau. Also das war die 33 Fragezeichen mit 33 Fragezeichen.
Zeichen, ja.
Also ein Lied voller Fragezeichen. Genau, aber wir hatten eigentlich sozusagen mal geplant,
genau,
dass wir die Sendung ein bisschen der Hillary Rodham Clinton widmen.
Ja.
Der Präsidentschaftskandidatin oder ja, Kandidatin in den USA, die ja doch verschiedene Probleme während ihres Wahlkampfs bekam.
Glaube ich. Was hatte sie denn noch?
Also eines, was jetzt in der Presse vor kurzem wieder durchgehäschelt wurde, war das Pizzagate.
Ha.
Und zwar wurde da behauptet, dass, also sie hat sich wohl immer in einer Pizzeria getroffen mit ihren Anhängern und da irgendwas diskutiert.
Ah.
Und irgendjemand aus dem Trump-Lager hat wohl so eine Verschwörungstheorie verbreitet, dass sie sozusagen der Kopf eines Kinderpornorings ist und dass diese Pizzeria der sozusagen das Headquarter ist und dass sozusagen im Keller da diese Filme und Videos gedreht werden.
Mhm.
Und ich meine, das ist also...
Also man liefert diese Pizzascheiben oder die CDs dann in der Pizzaschachtel aus.
Und das ist also jetzt vor kurzem ist halt so ein Typ irgendwie mit einer Knarre da in die Pizza reingerannt und wollte das jetzt nochmal Fact-Checking betreiben sozusagen und wollte halt gucken, wo der Keller ist und was in dem Keller los ist. Und dann stellt sich aber raus, dass die Pizzeria gar keinen Keller hat. Aber der hat da irgendwie auch da rumgeballert mit seiner Pistole oder mit seinen, ich weiß nicht, was er da hatte.
Also in den USA war das wahrscheinlich irgend so ein Schnellfeuergewehr oder...
Ja. Genau, und eines der Sachen, die also sehr länglich diskutiert wurde, war die ganzen Mail-Probleme. Also sie hat ja da so einen privaten Mail-Server betrieben und da gab es ja verschiedene Diskussionen, warum sie das gemacht hat und dass sie da irgendwie Sachen vor einem Staat quasi vorbei machen wollte und dass es ganz bösartig ist. Und gab ja auch einen Wahlkampf dann, also Trump hat es ja durchaus genutzt, um dann sie als Verbrecherin dort hinzustellen und zu sagen, hier, wenn ich an die Macht komme, dann bringe ich sie in den Knast und sie wird hier irgendwie die Rest ihres Lebens steinig klopfen irgendwo und so weiter und so fort. Und also das zum einen, das und zum anderen sind ja dann auch wirklich Mails geleakt, also es gab ja diese Podesta-Mails, die dann rausgekommen sind und noch eine Reihe anderer Mails und wo jetzt so nach der Wahl jetzt ja auch so ein paar Meldungen rauskommen, dass angeblich der russische Geheimdienst oder irgendwelche russischen Stellen da wohl alle Parteien gehackt haben, also sowohl die Demokraten wie auch die Republikaner, aber sie wohl eher die Republikaner da unterstützt haben, dass Trump da an die Macht kommt. Und
gut.
Also ja, man weiß nicht, was man davon zu halten hat, aber kann ja durchaus sein.
Also, wenn irgendwelche asiatischen Gruppen ein halbes Jahr sich Zeit nehmen, um ThyssenKrupp anzugreifen, dann machen vielleicht auch die Russen, oder die Russen waren in der Zeit halt mit den Amerikanern beschäftigt.
Ja, genau. Und das Interessante bei Clinton ist ja erstmal, also sie hat ja am Ende, wenn man jetzt so deutsche Maßstäbe anlegen würde, die Wahl gewonnen. Also sozusagen die Popular Vote ist also mit großen Abstand, also ich glaube 2,5 oder 3 Millionen Wählerinnen und Wähler in den USA haben sozusagen sie gewählt, aber durch diese
Wahlmänner
mit diesem Electoral Vote System wird vermutlich Trump dann der nächste Präsident werden. Also es ist ja noch, also sozusagen es ist noch spannend, weil die Stimmen werden jetzt erst im Dezember votieren die Wahlmänner, glaube
so,
ich. Also sozusagen, aber es ist natürlich.
Nee, erst im Jahr.
Ich dachte, im Dezember wäre es jetzt irgendwann gewesen.
Oh, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, denn ich hätte jetzt gesagt, erst im Januar. Aber ja, stimmt. Also, wobei, ja, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn die Wahlmänner sich nicht erwartungskonform verhalten.
Also das würde dann wahrscheinlich irgendwie zu Aufruhr in den USA führen oder sowas, glaube ich. Also wenn die Wahlleute da jetzt irgendwie...
Ja, also dann hätten sie, glaube ich, wahnsinnige Schwierigkeiten in ihrem Heimatland, aus ihrem Wahlbezirk. Ja, also deswegen, ich würde jetzt auch mal als Gesetz ansehen, dass da der Herr Trump als nächster Präsident der Vereinigten Staaten antreten wird. Ja, aber unabhängig von diesen ganzen Hin und Her, denn ich glaube, darüber könnten wir auch noch eine ganze Sendung machen, der Auswertung, was so an, ja, wir hatten es ja auch letztens schon leicht angerissen mit dem Populismus, sprich mit der Sprechweise, mit der Wortwahl oder im Prinzip, wie du es jetzt auch dieses Beispiel gebracht hast mit der Pizzeria, also mir war das überhaupt nicht geläufig, aber diesen Fake News, die ja jetzt auch wieder bei uns mit durch die Presse gejagt werden, oder dieses Thema Fake News hoffentlich weniger, dass dieses dass diese Problematik in dem Sinne auch mit bei dem Wahlkampf entscheidend war oder in den Wahlkampf mit eingegangen ist, für die, ja, dass Herr Trump da wahrscheinlich geschickter war, mit solchen Mitteln zu kämpfen.
Genau. Ja, ich meine.
Aber das ist egal. Ich glaube, das müssen wir verschieben auf eine spätere Sendung.
Ja. Nee, was aber sozusagen im Zusammenhang mit Hillary Clinton ja interessant ist, sind eben diese
E-Mails.
Die E-Mails. Hm. Und da ist es so, dass das FBI da eine Untersuchung losgetreten hat und die, ich sag mal, Untersuchungsberichte sind halt zum großen Teil öffentlich.
Warum eigentlich? Ist das so üblich? Ist
ja,
das,
ja, also aha. Es gibt da unter dieser vault.fbi.gov-Seite eine ganze Reihe von so öffentlichen Untersuchungsberichten zu verschiedenen Fällen, die hatten.
Aha.
Und ich meine, es ist natürlich so, dass das auch große Teile der Dokumente halt geschwärzt oder in dem Falle geweißt sind. Also gerade so Namen, die jetzt nicht zur Sache tun, sind raus und auch irgendwelche anderen Dokumente. Da sieht man nur, dass da ein Dokument da ist, aber das ist halt komplett geweißt. Aber es ist trotzdem interessant, aus meiner Sicht das Ganze mal zu lesen. Es ist schon, also es ist viel, also sind irgendwie 250 Seiten oder sowas. Also wie gesagt, davon ist wahrscheinlich so um die 50 sind geweißt. Oder eben, also ein großer Teil ist mindestens.
Das eine Dokument, was ich durchgegangen bin, da ist einfach nur immer abschnittsweise. Also wie du sagst, immer Namen und ähnliches, sodass man aber trotzdem die Seite mehr oder minder lesen muss. Mhm. Aber immer wieder drinne fehlen so Textbausteine, so kleine Brocken. Mir fiel jetzt eben nur gerade ein, die E-Mail-Adresse des Präsidenten wurde blöderweise entfernt. Wäre mal in, also ja. Hätte man ihm direkt schreiben können, wenn diese sichtbar gewesen wäre.
Also ich habe jetzt gerade mal hier das erste Dokument aufgemacht, da sind die letzten 14 Seiten sind komplett geweißt. Also sagen wir mal, nicht komplett, das sind noch irgendwie Randnotizen, also Randnummern dran und eine Überschrift ist da, aber ansonsten sieht man halt nichts mehr. Hier, also die Seiten sehen halt komplett
so aus. Ja, wobei ich mich bei dieser Randnotizen habe ich immer aufgefasst, dass das die Erklärungen für die Weisung sind. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit diesen Dokumenten, ich habe es vorher noch nie sowas gesehen, aber ich hätte gesagt, dass die erst im Nachhinein gesetzt wurden, die Randnotizen, und dass sie darauf hindeuten, weshalb da geweist wurde.
Das kann auch sein.
Dass man aus dem Code B1 erkennen kann, dass dort ein Name entfernt wurde oder dass dort ein Ort entfernt wurde oder Top Security oder wie auch immer.
Also das weiß ich noch nie.
Du hast ja in dem Sinne vollständig gelesen, oder?
Also wie gesagt, das, was existent war, habe ich gelesen. Ja. Ich habe einige Sachen auch überflogen. Und ich hatte dann mal ein bisschen versucht, mir das so ein bisschen runterzubrechen. Weil es ist eben doch, ich finde es interessant, diesen ganzen, das doch mal zu lesen. Weil, also sozusagen, wenn ich das durchlese, ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist, war mein Eindruck am Ende, dass es eben doch keinerlei Bösartigkeit ist. Also es ist nicht so, dass Hillary sozusagen die große böse Frau ist, die da irgendwie was hat versucht zu verstecken und ihre Verschwörungen, die sie da gepflegt hat, irgendwie vor der Masse zu verstecken. Also das finde ich, also kann ich da nicht so wirklich rauslesen, sondern es war halt so klassisch eigentlich, I don't care. Scheiß, IT soll irgendjemand anderes machen und ist mir eigentlich völlig egal und so weiter. Und es sind halt also Inkompetenz.
Ja, genau. Also ich hatte auch definitiv da die Inkompetenz drin gesehen. Weniger die Verdrängung, so nach dem Motto, soll das mal jemand anders machen, sondern einfach, ich habe keinen Plan davon, wild auf dem Handy rumgetippt oder ähnliches auf dem Rechner rumgetippt. Ich fand jetzt auch nicht, dass man hier irgendwie Verschleierung und ähnliches, also in diesen Äußerungen oder sowas, was gebracht wurde, hätte ich gesagt, das war wahrheitsgemäß, das war auch realistisch, wie sie geantwortet hat und nicht wie so manch andere Beamte in Untersuchungsausschüssen oder ähnliches kann ich mich nicht mehr erinnern und ähnliches sich aus der Sache herauswinden.
Genau.
Also ich habe nur einige, in einem Dokument habe ich intensiver gelesen, ich glaube in dem dritten oder vierten war das, wo ich eben auch den Eindruck hatte, vom Charakter her, das war auch das, was du mir so schon erzählt hattest und das kam da auch mit rüber, das Erschreckende, diese Sorglosigkeit, diese, ja, aber eben auch irgendwie Inkompetenz, also dieses, ich habe davon keine Ahnung, was weiß ich, ich weiß nicht, wie die Mikrowelle zu bedienen ist, also jetzt mal übertragen. Und du hast ja aber im Prinzip die, das etwas auch noch analysiert, was da mit von den Abläufen her.
Ja, ich hatte mir das eben mal so ein bisschen angeguckt und ja, weil ich das doch ein bisschen, also zum einen erstmal erschreckend fand und dann mir aber auch so, also so, wenn man so einen Ablauf hat, da kann man so ein bisschen auch aus meiner Sicht ein bisschen besser einordnen. Und deswegen habe ich das dann mal versucht, so ein bisschen so auf so einer Zeitschiene mir abzubilden. Und also was man eben sagen kann, was eben auch wieder sozusagen auf diesen ganzen, auf der Kompetenzschiene so ein bisschen eine Rolle spielt, ist, dass sie, das stand auch irgendwo, also nur einen, also ein BlackBerry halt hauptsächlich benutzt hat. Und aber auch nur ein bestimmtes Modell von BlackBerry. Also ich habe mir das Modell halt nicht aufgeschrieben, aber sozusagen, es findet sich irgendwo in dem Dokument, dass die BlackBerries halt auch immer hin und wieder mal kaputt gehen. Und ist also in der Zeit hat die insgesamt wohl 11 Geräte benutzt. Und immer wenn sozusagen die mal kaputt gegangen sind oder sowas, oder der Vorrat alle wurde, dann wurden halt die Mitarbeiter losgeschickt, da neue BlackBerries anzuschaffen. Und irgendwann hat aber BlackBerry sich auch entschieden, das Modell nicht mehr anzubieten. Und dann mussten die dann halt Amazon und eBay leer kaufen, also dass eben genau dieses eine Modell noch da ist. Und das Hauptproblem ist jetzt hier, dass das ist halt sozusagen wirklich ein Handelsgerät. Also sowas, was man üblicherweise kaufen kann.
Endverbraucher.
Genau. Und das genügt jetzt nicht unbedingt sozusagen den Sicherheitsvorkehrungen, die man da an so eine Stelle vielleicht anlegt. Und insbesondere in ihrem Büro ist es halt verboten gewesen, Mobilgeräte zu benutzen. Und da haben sie halt auch versucht, dass sie da sozusagen eine Sondererlaubnis kriegt, da ihren BlackBerry zu benutzen. Und es ist aber halt nicht durchgegangen. Und deswegen ist es halt so dass gewesen, dass sie immer quasi, bevor sie in ihr Büro gegangen ist, hat sie halt dem vertrauenswürdigen Mitarbeiter ihren BlackBerry in die Hand gedrückt. Und immer wenn sie sozusagen E-Mails lesen wollte oder eben telefonieren wollte, ist sie halt raus mit dem Gerät und ist irgendwie auf dem Balkon oder in die 8. Etage da gefahren und hat dann dort telefoniert oder E-Mails geschrieben. Und ihr Vorgänger Colin Powell, der hat halt sich dann einfach einen Rechner hingestellt und hat sozusagen die ganzen sicheren Mails von dem Rechner halt geschrieben. Und da kam halt raus, dass Hillary in der Lage ist, einen Rechner zu bedienen, einen PC. Was ich meine, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, über ihre Geschichte, also mit Bill Clinton als Präsident und sie Präsidentenfrau, und ich meine, sie hatte vielleicht auch wirklich keinen großen Kontakt zu Rechnern. Aber es fühlt sich für mich trotzdem abstrus an, dass sozusagen, also ein Rechner, würde ich fast denken, müsste jeder irgendwie bedienen können.
Und ja, also jetzt nur so auf meinen groben Halbwissen heraus, in den 80er Jahren oder sowas war sie in den Studentenbewegungen drin, wo sie gefühlt hätte auch mit irgendwelchen Zeitungen und Ähnlichen in Kontakt kommen müssen, also ich sag mal redaktioneller, journalistischer Art und Weise, und da hätte ich dann auch erwartet, dass sie schon in den frühen Zeiten Kontakt zur Rechentechnik gehabt hätte, aber... ja, rum wie numm, also die Kommunikation mit der neueren Technik ist jetzt in derartigen Bereichen nicht so abwegig, wo ich das eben auch als Voraussetzung angenommen hätte.
Ja. Und es gab wohl also in ihrem Haus wohl irgendwie Rechner, die da sie hätte benutzen können, aber die irgendwie maximal, glaube ich, von ihrem Staff benutzt wurden oder gar nicht benutzt wurden. Das ist jetzt. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und ja, also insofern, Rechner waren erstmal völlig für sie unakzeptabel. Also, nee, was ist nicht unakzeptabel, aber sie konnte damit einfach nicht umgehen.
Ja, ja, sie hat.
Und es ist auch so, dass der Colin Powell, ihr quasi Amtsvorgänger, der ist 2001 ins Amt gekommen. Und als der da sozusagen das Außenministerium sich angeguckt hat, hat er festgestellt, naja, die Mitarbeiter sitzen da und arbeiten mit Zettel und Stift. Und es gibt nahezu keinerlei Computer. Dort hat erstmal also eines seiner sozusagen Verdienste, kann man so sagen, dass er quasi das Außenministerium mit
digitalisiert
mit
hat.
Ja. Also erstmal mit Rechnern ausgestattet hat. Also er hat irgendwie 40.000, 50.000 Rechner angeschafft und die dahingestellt. Und das ist halt auch also im Jahr 2001 wohlgemerkt. Also es war nicht irgendwie 80 oder so. Also das ist schon recht heftig. Ja, und sie hat also, wie gesagt, so einen Blackberry benutzt und ich gucke jetzt gerade so ein bisschen in meine Aufzeichnung rein. Es gab wohl irgendwie noch so ein paar iPads dann im Laufe der Zeit, die halt auch mit benutzt worden sind. Und was man jetzt sozusagen in der Geschichte zurückgehen muss, also 2007 rum, ist der Mitarbeiter von Bill Clinton seinerzeit sich so ein Apple OS X Gerät da gekauft und es halt in den Keller installiert, so als für den Geschäftsbetrieb von Bill, also der irgendwie so eine Consulting-Bude dann aufgemacht hat und dann sozusagen das, die Geschäfte quasi, sie sind dann halt über diesen Apple-Server halt gelaufen. Und ja, dann lag es halt sozusagen nahe, irgendwann für Hillary quasi den Server halt auch mitzunutzen. Und sie hat dann irgendwie sich dann einen E-Mail-Account angelegt, also sie haben da clintonemail.com registriert als E-Mail-Adresse. Und
das, das hatte ich nämlich heute auch gelesen gehabt noch, dieses clintonemail.com, also diese Domain existiert auch noch.
Ja.
Und ich habe dann nämlich den Whois-Eintrag mir angeschaut und es sehr wahrscheinlich dieses Ding. Also ich habe halt immer noch so ein bisschen gezweifelt und alles, aber Adresse, so wie sie jetzt noch existiert, ist auch die, über die man in den Dokumenten spricht.
Genau.
Denn der Eintrag, der laut Whois ist 2009 registriert worden und 2015 das letzte Mal angefasst worden, aktualisiert worden. Also offensichtlich kann man über clintonemail.com immer noch wahrscheinlich beide und die Kinder erreichen.
Na gut, das kann ich mich nicht erinnern, habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, ob die Kinder erreichbar waren, aber auf alle Fälle sie war erreichbar und Mitarbeiter hatten da auch irgendwie einen Account drauf. Und sie hat dann irgendwie am Anfang von BlackBerry selber eine Adresse gehabt, also hr15@blackberry.net, also AT&T ist sozusagen das zweite Ad. Und dann hat sie eben im Januar dann hdr22@clintonmail.com. Also offizielle E-Mail-Adresse benutzt. Und und auch in der Zeit haben sie sozusagen den alten rausgeschmissen, den alten Server neuen angeschafft und den aber halt auch wieder in dem Haus von den Clintons dann Keller reingeschraubt. Und vom Department of State, also vom Außenministerium, hat sie eigentlich nie eine E-Mail-Adresse effektiv benutzt. Also es gab halt eine, die sie benutzt hat, die aber sie quasi nur irgendwie für ihren Outlook-Kalender benutzt hat. Und dann war sie so ein bisschen, also sozusagen in das Amt dann eingeführt worden ist, war so ein bisschen für sie die Frage, wie mache ich das jetzt mit meinem BlackBerry, kann ich den nutzen? Und da hat sie damals irgendwie einen Paul gefragt, wie er das nur macht, wie er sozusagen seine Amtsgeschäfte betreibt. Und er hat ihr halt auch da quasi geschrieben, naja, pass mal auf, ich habe das halt auch so gemacht. Ich habe zwar hier diesen sicheren Computer im Amt, dem habe ich halt geschrieben, aber eigentlich lasse ich meinen ganzen anderen Kram mache ich über meinen BlackBerry und auch von zu Hause aus nutze ich halt mein BlackBerry und hat noch irgendwie, also er hat ihr eine E-Mail geschrieben und hat sie also sozusagen da geschrieben, naja, pass mal auf, Hillary, schreib mal lieber nicht so viele E-Mails, weil das landet ja dann alles in offiziellen Dokumenten und so weiter. Also das war auch sozusagen seine Warnung. Und dann im März 2009 ist dann sozusagen der neue Server installiert worden. Und dann hat sie auch sozusagen ans Außenministerium mit dem Wunsch herangetreten, einen sicheren BlackBerry zu kriegen, also irgendwie ein Gerät, was so ein bisschen sicherer ist. Ist aber der Wunsch ist irgendwie nie erfüllt worden. Und es ist heutzutage eben unklar, warum das halt so passiert ist.
Weißt du, wieso das im Außenministerium obliegt? Bei uns wird das doch auch das Innenministerium oder das BSI in dem Sinne. Die Ausstattung des Außenministeriums, also die Rechentechnik, machen die doch nicht selber, oder?
Das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt überfragt. Müsste man mal in das Organigramm vom deutschen Außenministerium gucken. Also entweder haben die selber eine IT-Einheit oder ich meine, ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Beschaffung selber schon im Außenministerium ist. Aber sozusagen die Absicherung der Geräte, da würde ich jetzt vermuten, dass das BSI da zumindest beratend zur Seite steht.
So hätte ich auch mindestens erwartet, wenn nicht ganz und gar, dass das dann durch deren Hände geht und die Installation.
Genau. Ja, und bei ihr, wie gesagt, sie ist.
Genau, also die wollten nicht, die haben nicht mit ihr kooperiert und haben ihr nicht die Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt.
Genau. Und so musste sie dann halt ihren eigenen BlackBerry halt weiter benutzen, sozusagen. Und was hier jetzt wiederum auch dazu kam, dass diese ganzen Systeme irgendwie wohl komplett inkompatibel miteinander waren. Also Ausdrucken von irgendwelchen Dokumenten muss halt irgendwie ein großer Schmerz gewesen sein. Und na, was hat sie gemacht? Sie hat sich einfach die E-Mails, also das, was sie ausdrucken wollte, nach Hause geschickt an ihre Privat-E-Mail-Adresse und gesagt, hier, druck's mal aus. Und das muss aber, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch nicht nur sie selber gewesen sein, sondern es scheinen auch durchaus andere gewesen zu sein. Und dann gab es so ein bisschen Probleme mit Netzwerken, dass das Gerät in Netzwerk A neben Netzwerk B funktionierte. Und also das sozusagen, das sieht man auch aus meiner Sicht, wenn du es halt den Nutzern zu schwer machst, sei es aus Sicherheitsgründen oder aus generellen IT-Problemen, dann versucht man sich halt eigene Wege zu finden, zu suchen.
Ja, also das ist, und da sollte man echt auch die Kreativität der Benutzer nicht unterschätzen. Also insofern, ja, man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man die Sicherheit und Ähnliches hochschraubt, kommen definitiv Leute, die das umgehen und auf noch schlimmer als erwarteten Wegen.
Genau. Und das ist halt hier genauso passiert.
Das ist so. Wobei man hier ja wirklich auch sagen kann, hier ist ja mangelnder Beistand. Da wäre hier wahrscheinlich jemand wirklich ordentlich hinter ihr her gewesen und hätte ihr geholfen, hätte ihr in dem Sinne die Technik eingerichtet und immer mal mit drauf geachtet, was sie richtig und falsch macht. Dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, wobei ich da wieder entgegnen würde. Ich habe in dem Dokument, was ich gelesen habe, war nämlich genau dieses das Verhör drin bezüglich ihrer Schulung. Sie hat wohl auch Schulungen erhalten zum sicheren Umgang und all, wo sie dann in dem Verhör gewisse Dinge wiedergeben sollte, also eben Verhaltensweisen, die sie nicht wusste. Ja. Also sie hat aus diesen Schulungen auf die Zeit hin gesehen nichts mitgenommen.
Ja, weil das ist ja meistens so, dass die Schulungen finden einmal irgendeinen statt bei Amtseinführung, weißt du, und dann
war's das. Naja, aber das hat sie dann offensichtlich schon nach der Amtseinführung nicht mehr weiterverfolgt. Also ich habe so dieses, mein Gefühl war, dass sie auch schon in dieser Schulung drin saß und hat das so wie so einen vorbeirauschenden Zug gehabt.
Kann auch sein, ne? Und es ist aber auch, also was ich aus meiner Praxis auch sagen kann, ist, dass es also den Schulungen nach meinem Eindruck zu wenig Zeit gegeben wird. Also echt? Ich hatte das halt auch, dass ich hier, sagen wir mal, höhere Beamte in einem Ministerium schulen musste. Und das wurde halt am Anfang lange hin und her diskutiert und was sind da für Themen drin. Und dann darf das aber nur ganz kurz sein, weil der Minister persönlich und der Herr Staatssekretär und der Herr sind alle mit dabei und die haben alle keine Zeit. Und es muss also wirklich sozusagen möglichst komprimiert in kurzer Zeit sein und so weiter. Und dann war es zum einen so, dass das, als der Vortrag dann effektiv stattfand, war der Herr Minister, hatte eben einen anderen Termin. Und also die anderen waren halt da, aber sozusagen, dass du kannst halt in der Zeit wirklich nur einen Vortrag halten. Und ich finde hier, um das so ein bisschen so plastisch zu machen, musst du auch mehr, also das mal machen lassen. Also du musst auch mehr zeigen. Also wie man so schön sagt, Wissen muss man begreifen. Und sozusagen sich dann in den Vortrag zu setzen und den an einen vorbeirauschen zu lassen, ist halt...
Da haben die noch ihre anderen Termine, den Folgetermin und sonstiges im Kopf und da ist das dann einfach... Ja, das ist das, was ich mir auch hier gut vorstellen kann, dass es daran mit gescheitert ist, dass sie die Nachbetreuung hat sehr wahrscheinlich gefehlt. Aber ich würde ihr trotzdem noch unterstellen, sie hat die Ernsthaftigkeit dieses Themas nicht wahrgenommen.
Ja.
Aber das muss ich eben jetzt im Nachhinein sagen. Ich habe diverse Artikel ja auch, also die in der normalen Presse über die Thematik gelesen, wo ich es zum Teilweise auch albern fand, wie man auf ihr rumgehackt hat. Aber unter dem Blickwinkel der Ernsthaftigkeit für die Sache in diesem Amt. Also das ist ja, finde ich, auch das Krasse. Im Außenministerium, wo ich mich mehr oder weniger sowieso mit den anderen Staaten umgebe, die ein hochgradiges Interesse dran haben, was ich als nächstes tun werde, da so lax oder so unbedacht mit den Umgang zu pflegen.
Genau. Also das ist halt schon ein großes Problem aus meiner Sicht. Weil das, was du schon sagst, also darauf muss sie, also sozusagen auch als, ich sag mal, oberste Managerin von dem Ganzen zumindest Wert legen und das vielleicht in die richtigen Hände geben. Oder eben, wenn es wichtig genug ist, das Thema wirklich selber in die Hand nehmen und dann weitertreiben. Aber zumindest müsste sie sozusagen hier das schon als großer Dirigent da in die richtigen Wege leiten.
Ja, und wenn sie da in dem Sinne schon mit dieser recht laxen Haltung rangeht, hier, ich bringe mein eigenes Gerät mit, beziehungsweise druckt und das kommt bei mir zu Hause raus, da kann ich das heute Abend lesen, dann strahlt das natürlich auf die komplette Belegschaft aus und mindert natürlich die Sicherheit im Gesamten.
Genau.
Also das ist, sehe ich auch, das ist das jetzt mal ganz böse gesagt, im Rahmen einer Präsidentschaftskandidatin oder einer Präsidentin ist das äußerst bedenklich, wenn in dem Sinne so geführt wird oder wenn solch eine Führungsperson sitzt.
Ich meine, jetzt kann man aber natürlich auch an den aktuellen President-Elect schauen, der, ich meine, wo es zumindest Presseberichte gibt, wo auch schreibt, dass er nach wie vor alles unverschlüsselt benutzt. Also seine Telefonate und so weiter sind angeblich nach wie vor unverschlüsselt. Und auch sozusagen die Intelligence Briefings, also so die Berichte der Nachrichtendienste, die er früh immer kriegt, ignoriert er auch. Sagt, er kann irgendjemand anders lesen. Hier schickt seinem Dienstboten hin, der soll das mal sich anhören. Weil er meint, das ist schlau genug, das interessiert ihn alles nicht.
Ja.
Also ich meine, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass sich, was er auch sagt, dass sich das viel wiederholt, dass es jetzt also natürlich nicht jeden Tag was Neues gibt.
Ja.
Aber zumindest, glaube ich, musst du das dir anhören und auch für dich bewerten, inwieweit das wichtig oder unwichtig ist. Und
schwierig, ob er das als Person selbst tun muss oder wenn er vielleicht geschickt ist, dafür im Prinzip seinen Berater. Also wenn er da jeden Tag einen anderen Boten hinschickt, dann weißt du ganz genau, dass er das als unwichtig oder mit einem gewissen Abschätzigkeit beachtet. Aber wenn er dafür gezielt eine Person ausbildet, die sich da über seine Amtszeit hinweg nur damit beschäftigt, also auch ordentlich damit beschäftigt, dann würde ich das wiederum als einen guten Zug mit ansehen.
Ja, also nichtsdestotrotz, denke ich, musst du an gewissen Sitzungen immer mal wieder selber teilnehmen.
Ja.
Und das erscheint mir schon wichtig. Und jetzt zu sagen, ich ignoriere das und macht mal, was ihr wollt hier, ist
schwierig. Also, aber reden wir weiter über Hillary.
Genau. Und aber es ist, also wie gesagt, so nach einer Weile ist es dann doch dazu gekommen, dass. Achso, nee, es ist also erstmal 2012. 11 gab es dann halt so ein bisschen Probleme mit dem Server. Da haben sie dann irgendwie Festplatten getauscht und auch irgendwie ein paar E-Mails verloren. Die sind dann irgendwie verschwunden. Und dann haben sie aber auch sozusagen ein Backup-System eingebaut, so ein Cisco NAS. Und haben immerhin ab dann zumindest Backups gehabt, was ja auch schon mal von Vorteil ist. Und dann haben sie aber doch in der Tat angefangen, sich dann das aus dem Keller auslagern zu wollen. Und haben ihm dann das zu einer Firma übertragen. Also haben irgendwie nach einer Firma gesucht. Hier sind dann auf Platte River Networks gestoßen. Und haben dann gesagt, hier, liebe Firma, wir schicken dir das jetzt mal ins Rechenzentrum. Und dort kannst du das dann betreuen. Also es ging dann irgendwie Anfang 2013 los. Da haben sie irgendwie nach einem Anbieter gesucht. Und haben dann eben angefangen, die E-Mails, wie man es so schön macht, im Outlook zu exportieren. Und da kriegt man eine PSD-Datei raus. So eine Postfachdatei. Und das haben sie sozusagen erstmal irgendwo auf den Rechner kopiert und dann später auf ein paar USB-Sticks kopiert und das lag dann irgendwie rum. Und noch eine Zeit lang später ist das dann auf den MacBook gekommen. So, Also ja, wie gesagt, der Rechner ist dann ins Rechenzentrum gekommen und dann gab es auch sozusagen dann wirklich ein professionelles Backup dann in dem Rechenzentrum mit diversen Schnappschüssen pro Tag, ist dann irgendwie 60 Tage lang gespeichert worden, das ganze Backup. Und die Clintons wollten dann auch interessanterweise, dass die E-Mails jetzt alle verschlüsselt abgelegt werden. Also dass dann sozusagen niemand mehr da mitlesen kann. Aber heute ist jetzt völlig unklar, warum das nicht passiert ist. Also es ist nicht passiert, die lagen halt im Klartext dann auf der Festplatte rum oder auf den Backup-Medien rum. Und ja, es ist wie gesagt unklar, warum das nicht umgesetzt worden ist. Und die haben dann natürlich auch ein ordentliches Intrusion Detection System installiert, eine Firewall, und haben versucht, da sozusagen bestimmt auch ein Antivirensystem. Also haben da versucht, sozusagen die üblichen Sicherheitsmaßnahmen, die man so von überall her kennt, mit zu machen. Und ja, genau. Die ganze Umstellung hat sich aber dann so ein halbes Jahr hingezogen, bis in Dezember 2013 rein. Und dann sollte halt irgendwie das Mailarchiv, was jetzt so rumlag, diese PSD-Datei, auch zu den PRN-Leuten übertragen werden und dort auch mit gespeichert werden. Und dann liest man dann halt so in den Dokumenten, dass die versucht haben, es irgendwie remote zu übertragen. Und es schlug aber fehl. Und es ist ein bisschen offen, wie sie es genau noch gemacht haben, aber ich weiß nicht, SCP oder HTTP-Upload.
Ja, das hätte eigentlich auch noch geklappt.
Also irgendwie hat es nicht geklappt, dann haben sie sich überlegt, tja, was machen wir nun? Und was machen wir dann? Man packt das MacBook in eine Posttasche und schmeißt das also in die Post, also irgendwie entweder ist der United States Postal Service oder UPS ist da benutzt worden. Und das ist halt auch schon ein bisschen merkwürdiges Verständnis, finde ich, weil das sind jetzt auf dem MacBook liegt eine PSD-Datei mit Mails, wo man vermuten muss, dass da klassifizierte Inhalte drin sind. Also sowas Confidential, Secret oder Top Secret Mails. Und das schicke ich einfach mal so in einer Posttasche quer durchs Land. Und ich weiß nicht, da naja, würden bei mir auch alle Alarmglocken angehen und
bei dir? Nee, würden nicht angehen. Nee. Weil ich nämlich die anderen Beispiele kenne, wo, was weiß ich, die Leute mit 100.000 Euro in der Tasche, also ganz, ganz normale Tasche, oder die Tageseinnahmen im Plastikbeutel, also von eben 30.000, 40.000 oder sowas, in der Plastiktasche transportiert werden. Und das ist schon Jahre.
Ja, haben wir immer schon so gemacht. Ne? Sind da nicht was schief gegangen?
Nee, aber nee, es geht auch praktisch nichts schief. Also das ist im Prinzip dieser Realitätsabgleich, dass so ein bisschen dieser Sprung zurück in unsere Zeit, in unsere Sendung, diese deutsche,
genau.
Aber hier, ja, also hier liegt natürlich vor allen Dingen auch die Sicherung wesentlich näher oder sie ist recht einfach, aber ich glaube, auf regulärem Wege hätte es überhaupt nicht zu diesem Umstand kommen dürfen oder kommen können.
Und irgendwie gab es aber dann bei der Migration auch nochmal Probleme. Und was sie dann gemacht haben, sie haben sich bei Gmail eine neue E-Mail-Adresse angelegt, haben die E-Mails dann da rein importiert und dann aber gleich wieder irgendwie runtergeladen. Also und dann konnten sie vermutlich dann bei PRN endlich mal irgendwie gesichert und abgelegt die werden. Genau, und der Laptop, der jetzt nur bei der Platte River.
Aber weißt du, wer das alles gemacht hat?
Also ich habe es mir nie aufgeschrieben, es war irgendwie eine Mitarbeiterin.
Okay.
Also der Name steht in dem Dokument, zumindest in dem Originaldokument. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier in dem Dokument nur geweißt war oder nicht. Ja, okay. Genau, und dann sozusagen bei dem Laptop, der ist halt jetzt wieder zurückgehend an Clinton. Und das ist... Die E-Mails, wenn ich mich richtig erinnere, wurden gelöscht, aber eben auch nur sozusagen mit der Entferntaste. Und dann ist die E-Mail halt zurückgeschickt worden an Clinton nach Hause und der ist aber nie dort angekommen. Also der ist auch heute verschwunden.
Also UPS ist unsicher, also unzuverlässig bei der Zustellung.
Naja, aber das weiß man halt nicht. Also das,
natürlich nicht, das ist gezielt irgendwo. Also vielleicht ist er gar nicht abgesandt worden.
Genau, also es gibt nur verschiedene Möglichkeiten, was da passiert sein kann mit dem Laptop und wo der hingekommen ist und wo er hingekommen ist. Auf alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass der Laptop eben verschwunden ist. Und angeblich wurden auch bei Gmail die Mails gelöscht. Und das FBI hat aber dann in der Untersuchung dann bei Gmail noch knapp 1000 Mails gefunden, die irgendwie wahrscheinlich zu wenig gelöscht
sind. Ich wollte nämlich sagen, seit wann kann man bei Gmail E-Mails löschen? Man verschiebt sich hier auch noch ein Papierkorb.
Ja, aber dort werden sie trotzdem, also sag mal, in dem Interface zumindest sind sie dann weg.
Ja, ja, okay. Also, ja,
was dann im Hintergrund passiert, das ist ja was anderes. Und 60 davon waren auch klassifiziert davon. Also es waren 60 Mails, die jetzt eine Einstufung hatten. Die eigentlich hätten gar nicht auf dem öffentlichen Mail-Server hätten liegen dürfen. Ja. Und dann, das habe ich mir jetzt gar nicht auch hier aufgeschrieben. Also irgendwann haben nämlich auch so ein paar russische Hacker diesen Mail-Server entdeckt. Und haben halt auch versucht, also wie gesagt, russische Hacker.
Ja, irgendwer.
Also irgendwelche Hacker und haben versucht, da auch drauf zuzugreifen. Und da ist jetzt auch unklar, inwieweit das gelungen ist oder auch nicht gelungen ist. Also das ist auch noch so ein bisschen offen. Dann hat Hillary Clinton noch eine Mitarbeiterin gehabt, die Yuma Aberdeen heißt die. Und auch die hat so die E-Mail-Adresse mit benutzt. Und das ist und war eine sehr enge Mitarbeiterin von ihr. Und jetzt während des Wahlkampfes, also so, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sagen wir rund 4 Wochen vor Ende des Wahlkampfes, trat auf einmal wieder der Comey, der FBI-Chef, auf den Plan. Republikaner seines Zeichens, aber das tut nichts zur Sache. Und meinte, ja, es sind neue E-Mails in dem Hillary Clinton-Case aufgetaucht und er macht quasi den Fall vielleicht nochmal auf. Und das betraf damals den Laptop von Anthony Weiner oder Weiner. Und der ist halt schon ein paar Mal sozusagen auch aufgefallen, weil er irgendwelche Sexskandale hatte. Also der ist, ich weiß nicht mehr, Kandidat für den Senat, glaube ich mal, gewesen und hatte dann irgendwie so einen Sexskandal. Dann ist er in der Versenkung verschwunden, wollte wieder neu die politische Bühne betreten, gab einen neuen Sexskandal und der hat irgendwie Bilder von seinem Penis dann irgendwelche anderen Leute geschickt. Und, ja, oder, gut, aber. Also, naja. Und sozusagen, jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt denn sozusagen eine Clinton-Mail auf diesen Wiener Laptop? Was hatten die dort zu suchen? Und dann guckt man aber bitte, wie sieht es aus? Wiener, was macht der? Mit wem steht er im Zusammenhang? Und stellt man fest, seine Frau heißt Yuma Aberdeen. Und das ist sozusagen die engste Mitarbeiterin von Hillary Clinton gewesen. Und dann kann man sich vielleicht wieder erklären, wie diese Mails da drauf kommen. Also zumindest kann man eine Vermutung haben.
Ja.
Aber es war dann halt so, dass doch der Comey dann wiederum ein paar Wochen später dann gesagt hat, ach nee, so schlimm waren die Mails doch nicht, die wir gefunden haben und wir stellen das alles wieder ein. Also es gibt ja schon die Vermutung, dass diese Ankündigung doch durchaus einen Einfluss hatte auf den Wahlkampf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Also nicht nur auf den Wahlkampf, sondern auch aufs Wahlergebnis. Aber letztlich ist da auch nicht wirklich mehr gefunden worden dann von der Seite her. Ja, und das FBI hat dann eben im Juli 2015 die Untersuchung gestartet und hat dann diesen Zeitraum zwischen 2009 und 2013 halt untersucht. Also was du auch schon gesagt hast, hat dann Leute befragt, also Clinton selbst, das Anwaltsteam und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben versucht dann an Daten zu gelangen und haben das versucht auch wieder forensisch auszuwerten und haben dann irgendwie 2000 confidential eingestufte Mails gefunden. Ich glaube, es gab keine Top-Secret-Mails, die sie gefunden haben, also keine mit der höchsten Einstufung, aber ich bilde mir ein, das habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, so eine Handvoll von Secret-Mails gab es noch. Also gab auf alle Fälle Mails, die da auf dem Mail-Server lagen und es war auch so, dass das dann in den USA gibt es ja diesen Freedom of Information Act, wo du eben Dokumente auch freigeben musst. Und da hat Hillary selber ein paar tausend Mails rausziehen lassen aus dem Archiv und die dann in gedruckter Form eingeliefert. Und das FBI später hat dann nochmal das Mailarchiv untersucht und hat nochmal, ich glaube, mehrere 10.000 Mails auch nochmal als feuerrelevant gefunden und die halt auch nochmal
entfernt.
Also ja, auch in das Archiv quasi gegeben. Ja. Also das ist so jetzt im Kurzabriss so was da passiert ist, weil wir haben jetzt noch eine Minute Zeit mehr, kann ich jetzt
okay.
nicht mehr großartig erzählen. Ja. Aber es ist auf alle Fälle, kann ich nur sagen, also wir werden das nochmal mit verlinken. Also wenn ihr mal Zeit habt, so lest es euch mal durch, finde das schon interessant.
Na, auch schon nur anlesen, fand ich jetzt.
Genau. Und auch, also man kann da auch viele Schlüsse so ziehen auf seine eigene IT, was, wie macht man es da und wie hat sie es vielleicht falsch gemacht, was kann man da besser machen. Also sozusagen, Ansatz wäre vielleicht mal über Best Practice nachzudenken, was als Präsidentschaftskandidatin, was kann man da besser machen oder was kann man auch als normaler Mensch vielleicht besser machen?
Naja, wobei wir reden nicht mal über Präsidentschaftskandidaten, sondern wir reden über ihre Tätigkeit im Außen.
Ja gut, ja stimmt, ja, als Außenministerin.
Richtig. Also sie war in dem Sinne praktisch in einer Position, wo sie hätte folgen müssen.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz würde ich sagen,
schöne Weihnachten, guten Rutsch.